PPR, Superflex, Tight End Premium, Matthew Stafford oder Justin Fields?
Kein.
Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, so, wir sind seit der Stunde hier mit der Technik beschäftigt und finally haben wir es geschafft. Jetzt bin auch ich hier am Dampfer, nachdem meine Hardware hier etwas gestreikt hat. Großes Entschuldigung da erstmal an dich, dass ich dich hier so hängen habe lassen.
Ja, aber du hast mich nur halb so sehr hängen lassen wie der Schiedsrichter gestern im DFB-Pokal. Also von daher, ich bin diese Woche Enttäuschung gewohnt, also kein Ding.
Das ist natürlich, immerhin etwas, auch wenn, ich natürlich da den Vergleich gerne gescheut hätte. Werde ich jetzt, bin ich auch ehrlich.
Ja, hoffentlich.
So ist es.
Wenn ich dich damit vergleichen müsste, dann wäre es auch die letzte Folge.
Die letzte Folge Dynasty Flow. Heieiei. Nee, da sind wir noch ein ganzes Stück weit entfernt. Weißt du eigentlich, wir schreiten zu auf unser erstes so ein bisschen Jubiläum, ne?
Ja.
Die 100. Folge, die ist nicht mehr weit weg.
Wir sind jetzt heute bei der 94.
94, ja. Wir machen uns, Es geht weiter.
Ja, das ist doch gut, auf jeden Fall.
Würde ich auch sagen. Genau, gut. Damit würde ich sagen, gehen wir dann heute auch direkt rüber. Wir haben eben schon ein bisschen Zeit verloren und halten uns hier gar nicht mehr lang mit dem Pre-Talk auf, sondern es geht direkt rüber zur Werbung. Phil, wo kann man uns denn folgen?
@DynastyFlo auf Twitter mit PH natürlich und dir @49erFlo, mir @Phil81190 und dann kommt auch gerne in unseren Discord-Channel und unterstützt uns auch gerne monetär. Wie, Flo?
Ihr findet das sowieso alles auch in der Folgenbeschreibung, unter anderem auch das. Ihr könnt uns unterstützen bei paypal.me/DynastyFlo oder patreon.com/DynastyFlo. Und alle und jede Unterstützung ist da sehr gern willkommen. Daher großes Danke an alle, die uns bisher unterstützt haben und uns weiter unterstützen. Freut uns riesig.
Auf jeden Fall.
Gut, so, das dazu und dann lass uns rübergehen. Wir haben heute ein paar Trades wieder dabei und da starten wir rein mit dem ersten. Und der kommt von Dead Boy. Zum Thema Gibson, der ging auch kurz darauf an denselben Owner. Thielen bringt mir für Rebuild halt auch nichts und Duvernay liefert gute Punkte für Return Yards, aber dachte mir, der kann auch mit weg. Übrigens interessant, wenn man mit Return Yards spielt. Dead Boy gibt hier nämlich genau dieses Paket ab. Adam Thielen, Devin Duvernay und Antonio Gibson bekommen, tut er auf der anderen Seite dafür, einen 23 First, Sony Michel und Dontrell Hilliard. Er sagt, Pick wird wohl late sein und Michel und Hilliard sind halt Beiwerk, kleine Gambles auf mögliche Verletzungen, beziehungsweise vielleicht springt da irgendwann noch ein später Pick raus. Mit viel Glück halt. Phil, was sagst du zu dem Deal? Ist eine One-QB-Liga, muss man sagen.
Ja, aber trotzdem No-Brainer. Also wenn ich dieses Paket aus Thielen, Duvernay und Gibson zu einem First machen kann und ein bisschen Beiwerk, dann muss ich das machen und das ist ein absolut richtiger, guter Deal.
Ja. Und eben auch Sony Michel, man sieht es ja jetzt schon, Joshua Kelly ist jetzt wohl out oder hat sich verletzt. Und bei den Chargers hinten dran natürlich kommt da hoffentlich irgendwann Isaiah Spiller, aber im Moment ist erstmal Sony Michel der Backup von Eckler. Kann ganz schnell ein Second-Round-Pick werden aus so jemandem, richtig?
Ja, selbst wenn er da nur einen Third für rausholt, ist schon auch in Ordnung.
Absolut. Ja, aber wir alle kennen es ja, das Jeff Wilson Theme ist halt real und so Spotstarts für ein paar Wochen auf Running Back sind halt einfach was wert für einen Contender. Dementsprechend solche Leute stashen, ist genau richtig. Der nächste Deal kommt von Xion77 und er sagt, Servus, ich mal wieder, ich stelle direkt mal zwei Trades ein, selbe Liga. Mit dem Verkauf von Russ beginnt mein Rebuild. 12er PPR Superflex. Mein Team war alt und mir fehlte Value und Production. Außerdem keinen 23er Pick. Der First im ersten Trade wird mit Late sein und die beiden First im zweiten Trade sind ziemlich sicher 101 oder 102. Hab meinen eigenen First zurückgeholt. Und sehr late. Also, okay, also die beiden, also einer sehr late und einer höchstwahrscheinlich eben sehr früh sein eigener. Was macht Xion hier im ersten Deal? Er gibt eben Russ und Leonard Fournette ab und bekommt dafür einen 23 First. Danke an Sleeper auch hier wieder mal für die großartige Sortierung der Picks. 23 First, einen 25 Second und Third und dann nochmal 24, zwei Fifth Round Picks. Und dazu gibt es auch noch Hunter Renfrow. Starte ich vielleicht mal mit dem Deal. Ich muss sagen, ich finde das für Russ und Lenny wirklich relativ wenig. Also Lenny ist ja, haben wir schon öfter gesagt, einfach unter den Running Backs so ein bisschen der, unter den älteren Running Backs, die production-wise interessant sind, fast schon der verschmähteste und unterschätzteste gewesen die ganze Zeit und produziert ja auch weiterhin gut. Von dem her finde ich, ist der auf jeden Fall mehr wert als nur ein 25 Second, wenn ich den hier so als dem gegenüberstelle und die anderen Assets, die von Relevanz sind, sind der 23 First und Hunter Renfrow und das finde ich dann für Russ ein bisschen wenig. Von dem her, ich glaube, also ich verstehe es, dass man die Teile verkaufen will, wenn man in den Rebuild gehen mag, aber finde ich echt ziemlich günstig, auch für den anderen Manager, der hier eingekauft hat.
Ja, sehe ich im Prinzip ähnlich. Also ich hätte schon irgendwie geguckt oder probiert, dass ich vielleicht einen 23 und einen 24 First zum Beispiel dafür bekomme, für das Paket. Ja. Das wäre mir deutlich lieber gewesen.
Ja, und wäre auch, finde ich, absolut fair gewesen. So.
Ja, ja, ja. Ja, dass man jetzt für das Paket nicht zwei 23 First bekommt, ist, glaube ich,
ja,
im Moment durchaus valide. Aber ja, also einen 23 und 24 hätte man schon irgendwie rausholen können.
Hunter Renfrow, ich glaube, dem haben wir ein bisschen zu wenig Relevanz beigemessen, um ihn in die heutige Folge aufzunehmen. Aber im Prinzip könnte man über den auch sprechen. Ich meine, erwartest du von ihm noch irgendwas so Fantasy-mäßig?
Ich glaube, dass der halt irgendwie für die Bye-Weeks ein solider Filler ist, aber mehr auch nicht.
Ja. Ja, ich denke auch, es war wahrscheinlich schon eine Ausreißersaison im letzten Jahr. Sondern sowas würde ich jetzt nicht zu aktiv kaufen oder hier nicht zu großen Wert beimessen, sagen wir es mal so. Gut, dann eben der zweite Deal von Xion. Hier gibt er ab Dalvin Cook, DJ Moore und Deebo Samuel. Und hier kommt eben der eigene 23 First zurück, ein weiterer 23 First, dazu noch ein 24 Second und 23 Third. Außerdem bekommt er als Throw-Ins noch Josh Reynolds und Zay Jones. Phil, was sagst du denn zu dem Deal dafür?
Also der ist, finde ich, fair, ne? Wenn man seinen eigenen Deal zurückholt, der andere ist sehr late, okay, ne? Also für Dalvin Cook bekommst du wahrscheinlich im Moment nicht mehr als ein late 23 First, nehme ich mal an. Deebo für ein Early ist, denke ich, schon auf jeden Fall auch fair und DJ Moore, ja, ist halt im Moment, ne, so die Frage, Zay Jones, ein Second, ein Third für DJ Moore ist wahrscheinlich im Moment irgendwie auch ein valider Preis. Also dementsprechend, ja, kann man den schon als fair so sehen. Gut, Josh Reynolds ist cuttable, aber Zay Jones, für den kriege ich vielleicht auch noch ein Third von irgendjemandem, der ein bisschen in der Bye-Week verzweifelt ist. So, und dann ist auch jetzt, ich sag mal, ist nicht teuer verkauft, aber da kommt es natürlich auch immer sehr auf die Liga an. Wie sehr sitzen die Leute auf ihren Picks und gerade, wie gesagt, wenn man seinen eigenen wieder kauft, um in den Rebuild zu gehen, ist es halt manchmal auch sinnvoll, das dann so zu machen und dementsprechend finde ich den auf jeden Fall völlig okay, den Deal.
Ja, ganz ehrlich, schreibt da Bijan Robinson hin.
Ja, gut.
Auf die Seite, so, weißt du, dann bist du da, ja, dann bist du da so schnell dran, das ist super fair dann. Dann kriegst du also Bijan und einen Late First und noch einen 24 Second. Du hast das wertvollste Asset in dem Deal, hast du sowieso bekommen. Und was ist in der Offseason dann Dalvin Cook wert?
Ja.
Was ist dann DJ Moore wert und so weiter? Also von dem her, ich glaube tatsächlich hier wirklich, das ist ein guter Deal. Der tut sicher weh, verstehe ich auch, aber trotzdem glaube ich, so muss man schon machen auf jeden Fall.
Ja, und na gut, man muss natürlich immer sehen, der ist halt für den anderen in dem Sinne, wenn er ihn behält, wahrscheinlich kein 1 zu
Bijan.
1, ne? Genau,
Genau.
kein Bijan und so. Dementsprechend ist das schon für beide okay.
Absolut, absolut. Genau, dann der nächste Deal kommt von Hermann Dun. Er sagt: Servus, ich bin derzeit im Rebuild, ist eine 12er Superflex, kein Tight End Premium, aber fester Tight End Spot. Mein Trade-Partner im absoluten Win Now. So, Moment hier, ich kämpfe hier mit diesem Apple-Gerät schon etwas. Ich muss hier ein bisschen zoomen, aber es geht los. Hermann Dun bekommt Kyle Pitts und den 23 Third und abgegeben hat er dafür Jacoby Brissett, Tyler Higbee, David Njoku, Terry McLaurin, Josh Reynolds, ey, Alter, Josh Reynolds wird im Moment gedealt, das ist ja unglaublich. Und ein
Wow.
23 und ein 23 Second. Ja, ich glaube, ich muss starten. Da, ja, ich glaube, wenn man hier in den Rebuild gehen will oder halt im Rebuild auf jeden Fall ist, dann hast du an Kyle Pitts mit Abstand die größte Freude. Du gibst hier eine ganze Menge Mittelklasse-Assets aus. Von Terry, Njoku, Higbee, 23 Second. Ist alles okay, aber ist alles nichts Besonderes. Und mit Kyle Pitts bekommst du was Besonderes. Daher für mich ein ganz klarer Deal, den ich all day, every day machen würde an Hermanns Stelle.
Ja, ich denke auch, der 23 Second stört mich da so ein bisschen als Rebuilder, den abzugeben irgendwie. Okay, ne, da hätte man vielleicht noch ein bisschen hinverhandeln können, dass man vielleicht, ja, was weiß ich, nur ein Third abgibt, dafür keinen Third bekommt quasi, also den Second behält und so, dass man da noch ein bisschen nachverhandeln hätte können, aber naja, ich glaube, da sollten wir auch nicht zu korinthenkackerisch sein und
Ja.
dementsprechend ist es schon okay.
Ja, ich meine, was haben wir für Kyle Pitts im Prinzip gezahlt noch vor 6 Wochen?
Ja, auch
Da
ich,
hättest du dich
auch.
an dem, genau.
Also vor 2 Wochen oder so habe ich ja
Ja.
noch wesentlich mehr bezahlt. Dementsprechend,
Ja.
ja, kann ich nichts. Also.
Den Kollegen, ich glaube, den Kollegen müssen wir echt heute, den haben wir ja auch ganz, den habe ich auch ganz vergessen zu betrachten. In der Tight End Position für später. Ich glaube, den
Achso.
könnten wir eigentlich da noch fast mit reinnehmen.
Ja.
Spannender Spieler im Moment. Aber gut, jetzt erstmal auf zum nächsten Deal und der kommt von Go Devil. 12 Team Superflex PPR Tight End Premium, also mit einem vollen Tight End Premium Punkt, ist eine Best Ball und Start 10. Ich befinde mich im Rebuild, stehe 0, 0 und 10 mit Median Scoring. Ja, das ist dann eindeutiger Rebuild, das stimmt. Go Devil gibt hier ab Russell Wilson und Taysom Hill und bekommt Trey Lance, Albert O. und Van Jefferson. Phil, was sagst du zu dem Deal?
Ja, musst du wahrscheinlich, also ich sag mal, der Unterschied, der Wertunterschied zwischen Lance und Wilson ist wahrscheinlich nicht so groß aktuell, würde ich mal sagen. So Taysom Hill, Albert O und Van Jefferson sind wahrscheinlich gut. Es ist jetzt Bestball, das muss man halt hier noch ausklammern. Dadurch bekommen natürlich gerade Van Jefferson und Taysom Hill schon noch einen höheren Wert. Aber natürlich für ihn hier signifikant. Also ich glaube schon völlig okay auch, aber natürlich weder Trey Lance noch Albert O noch Van Jefferson scoren im Moment Punkte und als Rebuilder kannst du halt Taysom Hill, der regelmäßig ausrastet, auch überhaupt nicht in der Baseball-Liga gebrauchen, also dementsprechend den hätte ich wahrscheinlich schon hier als Rebuilder vorher gecuttet, bevor ich ihn gar nicht, also im Roster habe, aber natürlich so ideal, wenn du dann noch sowas daraus machen kannst und ja, finde ich völlig verständlich. Ja, Deal und ergibt auf jeden Fall Sinn.
Der nächste Deal, den wir haben, kommt von Tinosaurier. Hab in der JIT einen mittelmäßigen Start hingelegt. 3 zu 2. Für den Überblick. Okay, gut, jetzt schon mal, wenn ich das ganze Line-up hier von ihm ist alles in allem guter Kader und Dinosaurier ist auch letztes Jahr Champion geworden, wenn ich mich hier nicht ganz täusche. Hatten wir da ja schon ein paar Mal besprochen. Hatte jetzt die Gelegenheit, meinen Overall-Output mit Kelce nochmal zu boosten und mit vielen Production-wise halbwegs adäquaten Ersatz für Lamb zu bekommen. Da ich meinen eigenen 23 First und Second nicht halte und keine realistische Möglichkeit bestand, sie zurückzubekommen, war es für mich trotz des dünn besetzten Wide Receiver Rooms keine Option, das Team in die Luft zu jagen. Der Plan ist also, noch einmal zum letzten Tanz zu bitten. Was meint ihr? Yay or nay? Genau, interessanterweise, also Tinosaurier tradet hier für Travis Kelce und Adam Thielen und gibt dafür CeeDee Lamb ab. JIT-Settings sind also unsere Standard-Settings, also eben mit Tight-End Premium und PPR. Fester Tight-End-Spot natürlich auch. Witzigerweise hat Dinosaurier auch schon Mark Andrews im Kader und Andrews und Kelce im gleichen Team in so einem Setting natürlich schon ein Wort. Von dem her finde ich klar, das ist aus meiner Sicht schon ein Overpay, weil sie die Top 5 Dynasty Wide Receiver, also auf jeden Fall mal im zweiten Tier irgendwo mitschwimmt. Aber auf der anderen Seite bekommst du ja so viel Production rein und er hat zum Beispiel, um ein paar Namen zu nennen, Alvin Kamara, Zeke Elliott, Tyreek Hill, eben Tom Brady im Roster und das sind alles Spieler, deren Prime du jetzt nutzen willst und entweder du wirst mit dem Ding Champion oder halt nicht und wenn nicht, dann ja, dann ist blöd, weil die Chance kommt vielleicht nicht mehr so bald wieder. Von dem her, aus meiner Sicht ist der Deal value-wise kein Plus, aber aus Strategiesicht genau das Richtige.
Ja, also das Roster ist halt, wird halt wahrscheinlich wohl oder übel in der Offseason tot sein. Also ja. Du kannst natürlich dann nochmal probieren, da dann nochmal das letzte Value rauszukloppen. Ja, Kelce outscored Lamb halt mit 10 Punkten pro Spiel in dem Setting. Ja. Und Kelce und Andrews sind flex-wise, also von Receivern, Running Backs und Tight Ends, die 1 und die 5, ne? Also die er im Lineup hat, dazu dann Tyreek Hill als 6. Also das ist schon irgendwie drei der Top 6 Scorer per Game zu haben im Lineup, also Non-Quarterback-Scorers, ist schon natürlich wertvoll. Dementsprechend, ich verstehe es irgendwo. Natürlich, value-wise ist das halt eher ein durchschnittlicher Deal, aber von Strategiesicht ist es auf jeden Fall in Ordnung. Das kann man auch so machen.
Kann natürlich, also wenn es blöd läuft, dann outscored Kelce Lamb ab jetzt halt nur noch um, sagen wir mal, 2 Punkte pro Spiel.
Ja, aber boah.
Kann passieren. Wir wissen ja nicht, wie es jetzt mit Dak zurück ist und so in Dallas, aber andererseits ist, glaube ich, der Schedule für Lamb auch brutal, dann Rest of Season und so. Also von dem her, glaube ich, ist das schon absolut in Ordnung und du bekommst ja auch noch Adam Thielen, der hier in dem Roster, wo der Wide Receiver 2 Tyler Boyd ist, echt, ich würde mal sagen, der ist was wert. An deiner Stelle übrigens, Tinosaurier, du hast hier noch 4 Starter auf Quarterback. Vielleicht kannst du da irgendwas noch mal in Richtung Wide Receiver investieren, weil ganz ehrlich, Matt Ryan, Jimmy G oder so, ja, wenn du aus einem von den beiden streamst, vielleicht kriegst du ja was für Brady oder Russ. Ich glaube, jetzt musst du irgendwie Punkte ins Lineup bringen und da ist auf Wide Receiver schon ein bisschen ein Loch in Chit-Settings.
Ja. Ja, wie gesagt, oder vielleicht ein der Running Backs oder sowas noch.
Naja. Genau, ja, aber klar. Wie es immer so
oder
ist.
Oder Freiermuth. Freiermuth vor allen Dingen, ne?
Freiermuth, ja, stimmt, unbedingt. Sehe ich genau. Auch, ja. Auch ein guter Spieler, den man jetzt im Moment verkaufen kann. Genau, gut. So, das zu den Hörertrades. Es sind noch ein paar offen im Discord. Wir kommen heute nicht zu allen. Die holen wir natürlich nach, kommen eventuell dann einfach entweder nächste Woche. Wir machen nochmal eine kleine Bonusfolge. Wir schauen uns das dann mal an, wie es weitergeht. Aber es werden immer mehr. Wir freuen uns natürlich drüber. Man sieht so ein bisschen, wir wachsen auch als Podcast organisch so dahin über die Zeit. Mal sehen, wie lange wir das noch machen können. Irgendwann wird dieser Hörertrade, das Hörertrade-Segment zu groß, aber da sind wir noch nicht. Das ist ja. Okay.
Wie gesagt, dann gibt es immer die Möglichkeit der Bonusfolge und dann denke ich, dass man das immer mal wieder einstreuen kann. Aber auch cool, also was ich sagen muss einfach, es ist halt jetzt auch eine coole Zeit gerade für Trades. Ja. Ne? Also viele entscheiden sich ja oder sehen halt, ihr Roster ist scheiße oder ihr Roster ist gut und man hat halt wieder Gründe, um anzugreifen bei Trades und einfach, wenn gespielt wird, dann sind die Values halt auch unterschiedlich und da verändern sich und dementsprechend macht es auf jeden Fall im Moment Spaß. Ich kriege auch, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe auch irgendwie in der letzten Woche extrem viele Deals machen können und das ist echt, das macht wieder richtig Spaß.
Es vergeht eigentlich gefühlt kein Tag, wo ich keinen Trade mache.
Ja. Ja, ich habe echt auch die letzten Tage ein paar Blockbuster rausgehauen, muss ich sagen. Geil. Ich hab gestern Jalen Hurts und Derrick Henry ertradet für 2 mit 23 First und ein, ich hoffe, late 24 First.
Mhm. Ja, Das ist günstig für so einen Quarterback, ne?
Ja, ich meine, ich bin bei Hurts, ich muss es ehrlich sagen, ich bin immer noch zwiegespalten.
Ja. So. Aber dann kannst du jetzt vielleicht wegpivotieren von Hurts Richtung nochmal ein bisschen was drauflegen und vielleicht bekommst du ja dann einen von den Top 5.
Ja, ja. Das
auch ist eine Möglichkeit.
Mhm. Ja. Das wäre. Ich habe auf jeden Fall in der Liga jetzt Burrow und Hurts und dementsprechend. Ja.
Ja, da solltest du dann ein bisschen set sein. Und man muss einfach sagen, wir merken es ja dieses Jahr extrem, weil die, ja, ich sag irgendwie Top 5 Quarterbacks halt so viel besser scoren als der ganze Rest, dass Late Round Quarterback jetzt tot ist, die Strategie hat. Lang funktioniert. Der Markt ist mittlerweile zu gut darin zu erkennen, wer die guten Quarterbacks sein werden. Und die guten Quarterbacks sind auch für Fantasy einfach zu gut, als dass der Rest noch mithalten könnte. Und deswegen, ja, es ist heavy bei Quarterbacks zu sein, im Moment schon ein bisschen die Winning-Formula für dieses Jahr.
Ja, ich also muss ich auch sagen, also das ist auch echt mein Fokus die letzten Wochen, da in Richtung Quarterbacks was zu machen. Und auch, ich meine, klar, man muss halt Premium-Preise bezahlen, ne? Du musst halt wirklich 3 First Plus auch für die Topstars ausgeben. Es ist klar, aber wenn, und das ist halt jetzt eben der Punkt, an dem man ist, wenn du jetzt an dem Punkt in der Saison das Kapital hast, um da nochmal sowas nachzuladen, wenn du ein Team hast, was zwar jung war, wo du nicht genau wusstest, in welche Richtung es geht, und du bist gut gestartet, sagen wir mal 4-2 oder besser, und kannst jetzt dann sagen, okay, ich hatte vielleicht einen Elite Quarterback und jetzt habe ich eben, jetzt packe ich nochmal was drauf. Das ist natürlich echt eine gute Strategie. Oder aber, und da hat mich mein Ansatz eigentlich aus der Offseason Startup Ansatz eigentlich nochmal bestätigt, hoch zu traden für 2 Elite Quarterbacks und den Rest, ich meine, du kannst dein Lineup halt mit Leuten wie Deion Jackson und Jeff Wilson ja auffüllen, ja. Sage ich mal, ne, hart gesagt, das ist natürlich, die musst du natürlich auch immer im Lineup haben und so, das ist ja natürlich schon, hinkt natürlich, aber ich glaube schon, dass du ein Lineup bauen kannst, Woche für Woche mit relativ wenig Kapital, was diese Punkte scoret, und wenn du dann diese, ich sag mal, die Baseline hast aus Mahomes und Josh Allen beispielsweise, das ist schon monströs, ne?
Ja, und ich meine, Deion Jackson und Jeff Wilson haben im vergangenen Wochenende zusammen 28 Punkte erzielt. Und dabei hat Deion Jackson 28,5 beigetragen.
Ja, gut, das ist jetzt. Ich sag mal, ich wollte jetzt nicht nur die Topscorer, wenn du jetzt Kenyon Drake vom Waiver Wire geholt hättest, dann hättest du auch zusammen 50 auch Punkte gescored. Ne? Ja,
das ist natürlich. Ein Zay Jones oder, mein Gott, es gibt ja genug Wide Receiver, die du mal reinwerfen kannst. Die explodieren nicht jede Woche, aber du bekommst halt auch irgendwie deine 10 Punkte ins Lineup gespült. Und wenn du dir über Quarterback keine Gedanken mehr machen musst, dann ist das schon extrem angenehm.
Ja, ich meine, wie realistisch ist es, dass du im Startup vielleicht deinen Zweit- und Drittrunden-Pick getradet hast, um da hochzukommen? So ist gar kein unrealistisch. Vielleicht hast du noch einen Neuntrunden-Pick oder sowas mit reingeworfen, so wie das der Preis für ein Early First gewesen im Startup. Und dann hast du in Runde 4 Travis Kelce in Runde 5 Derrick Henry genommen und hast dann aufgefüllt.
Oder Tyreek Hill.
Bitte?
Oder so.
Ne? Ja, Tyreek Hill, klar, der war natürlich auch super günstig. Und hast dann aufgefüllt mit diesen, oder füllt dann mit den Jungs auf, die wir gerade genannt haben. Was für ein Roster hast du? Also, das ist ja, ich sag mal, das ist natürlich jetzt natürlich gerade, wie Kelce gescored hat und so, natürlich, logisch, ne? Das kann in 5 Wochen an, aber im Prinzip ist das die Winning-Strategie gewesen.
Ja, aber vor allem, was ja jetzt noch mehr, ich will jetzt gar nicht zu sehr auf diesen aus dieser Redraft-Brille heraus oder dieser Saison, die Scoring, sondern auch, du hast diesen Value ja extrem in deinem Team. Du musst dir um diese Position keine wirklichen Sorgen machen. Du bist nicht derjenige, der da sitzt auf dieser Value-Bombe, die Justin Fields war, die über die Offseason hinweg, Trevor Lawrence, der hält sein Value im Moment nach wie vor zwar, aber auch da bin ich nicht sicher, wie lange das noch so sein wird. Ein Trey Lance, gut, der hat sich jetzt verletzt, das ist natürlich auch Pech. Russell Wilson, Matt Stafford, Ryan Tannehill, es haben ja jetzt so viele Quarterbacks auch, die man so, wo man sagt hat, so, da bridge ich selber, einfach enttäuscht. Und Zach Wilson hat den nächsten Schritt jetzt nicht gemacht.
Ja.
Also, was ist die Alternative dazu, einen dieser 5, 6 Quarterbacks zu haben? Der ganze Rest dahinter ist ja eigentlich wirklich ja, fast schon abgeraucht, ja. Das ist ja das, was es nochmal on top so wertvoll macht.
Ja, ja, ja.
Selbst ein Tom Brady ist nicht mal mehr der Producer, ja. So, den du halt dann als so Arbitrage-Play machen kannst, sondern der scored ja auch nicht gut. Auch wenn ich da schon glaube, dass er sich wieder fangen wird. Aber das ist ja bisher einfach beschissen.
Ja, 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 das ist so. Gino war die einzige Alternative, die man hatte, ja. Ein paar Wochen lang. Ja, ja. Und du kannst halt. Ja, oder wenn du in den ersten beiden Wochen Carsten Wentz gestreamt hast, auch gut.
Ja.
Aber du musst immer die Wochen halt treffen, ne? Das ist das Problem.
Und ich gucke es mir auch gerade an, Kirk Cousins habe ich gefühlt, ist noch okay, aber der hat auch noch nicht über 23 Punkte gemacht. Das ist auch, ja. Man sieht, es ist wirklich schwer, ohne Elite-Quarterback zu gewinnen. Ich glaube, wir haben es selber, also ich erfahre es auf jeden Fall in einer Liga, in der im Prinzip das Roster ansonsten okay ist, aber Quarterbacks sind halt Stafford, Tannehill, Mills, Mariota, Pickett. Das ist halt einfach nur ugly, mit denen zu spielen. Und da bin ich auch 2-4 gestartet. Da hältst du übrigens mein First, glaube ich, in der Liga. Auf jeden Fall habe ich ihn nicht mehr. Und du bist derjenige, der irgendwie 8 hat. Also von dem her.
Ist das IDP-Liga? Ist es die IDP-Liga?
Nee, das ist die FODAC. Die IDP-Liga, die läuft extrem gut. Da habe ich 4 Firsts und stehe 5-1.
Ja, das sind die Ligen. Die haben Spaß.
Und da bin ich am Überlegen, ob ich jetzt mal rausgehe und vielleicht für einen zweiten Elite-Quarterback trade. Problem ist, alle, die ich an sich targeten will, da von vorne drin sind, also alle von den Bekannten sind bei anderen Contendern. Die lockst du da mit ein paar Firsts jetzt nicht hinterm Ofen vor. Und daher ein bisschen schwierig. Und dafür bin ich dann mit Brady und Cousins auch noch zu gut besetzt, um jetzt einen Verzweiflungsmove zu machen.
Ich habe Burrow und Dak. Da.
Ja. Ne? True. Ja. Aber ich kenne ja dich. Ich habe ja überall Deck-Angebote rausgeschickt. Bei dir kann ich mir das sparen, weil ich weiß, dass du nicht overreactest bei ihm.
Daher, nee, ist jetzt auch wieder da, wird jetzt am Wochenende 30 Punkte auflegen. Ja. Let's go.
Genau. Eben. Genau. Nee, das dazu. Und vielleicht überhaupt mal kurz, lass uns noch mal kurz einen Abstecher machen, so ein bisschen zu Trading. Jetzt haben wir es schon angerissen, wie das im Moment so läuft, aber jetzt sind eben alle in der heißen Phase, man steht vielleicht 3-3, 2-4, 4-2. In welchen Situationen gibst du denn jetzt im Moment auch was aus? Du sagst, du tradest viel, ja, wahrscheinlich in beide Richtungen, sowohl Rebuild als auch Contender.
Ja, also ich kann ja mal ganz pauschal sagen, also grundsätzlich, ich habe ja gerade schon gesagt, also natürlich, wenn du das Kapital hast, dann natürlich immer so ein Ding, halt diese, ich nenne sie mal Boss-Moves, ne, für diese, also ich gebe lieber ein bisschen mehr Kapital aus und kauf dann halt solche Assets wie jetzt, keine Ahnung, ich habe heute nochmal Mahomes gekauft, ich habe irgendwie die Tage nochmal Herbert gekauft, jetzt wie gesagt Hurts, so da habe ich schon echt einiges an den Elite-Quarterbacks nochmal eingesammelt und gerade bei, du hast eben gesagt, ne, so Teams, die dann auch schlecht stehen, der Hurts-Owner beispielsweise, der hatte wie gesagt Henry und Hurts und der stand wirklich, ich weiß gar nicht, 1-5 glaube ich und hatte glücklicherweise seinen eigenen First noch und dann habe ich auch zu ihm gesagt, ganz ehrlich, die Punkte sind ja für dich richtig, also im Negativen, die haben einen richtigen Impact halt auf dein Scoring, damit wirst du halt safe nochmal gewinnen und das willst du ja eigentlich nicht und dann, im Prinzip hat er es auch dann so gesehen und dementsprechend das gemacht. Also wie gesagt, ich will vor allen Dingen so alte Spieler jetzt, ne, wenn du Nuke Hopkins noch hast im Kader und du bist nicht kein Contender und hast jetzt da irgendwie den Need, dann ja, solche Spieler verkaufe ich natürlich super, die kommen jetzt wieder. Keine Ahnung, wie er sein wird, aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich für ihn nochmal wirklich signifikant mehr als jetzt bekomme?
Ja, so. Nein, null.
Ganz unwahrscheinlich. Ne? Brandon Cooks, noch hat er den Namen, aber der Kerl ist auch mittlerweile 29. Das Scoring ist dieses Jahr nicht so prickelnd bisher. Ja. Können natürlich nochmal besser werden, aber wenn du den für einen Second verkaufen kannst, dann mach es, ne? Ja.
Das sind Spieler, wenn du die jetzt im Roster hast, dann als Contender, okay. Ja. Aber das sind Jungs, die retiren im Prinzip bei dir. Wahrscheinlich, ja. Es ist jetzt einfach vorbei. Und wenn du sie hast, dann wirklich jetzt nochmal verkaufen. Jetzt gerade kriegst du einen guten Preis dafür. Das Gleiche aber auch, da kann man weitergehen zu Jungs, die auch jetzt richtig gut scoren. Die großen vier auf Wide Receiver. Kupp, Diggs, Adams und Hill. Wenn ihr mittelmäßig seid und es schaut schlecht aus, das Roster ist runter an sich, überall Löcher, ihr steht vielleicht gerade noch 3-3, aber habt schon nicht viele Punkte. Jetzt, also ihr werdet keinen besseren Preis bekommen als jetzt für diese Spieler. Ja. Und wenn kein richtig guter Preis zusammengeht, er ist immer noch viel besser als der, den ihr im März bekommt. Da bin ich so sicher.
Ja, ich verstehe es auch nicht. Also genau, das sind alles Spieler, wenn da dann erstmal die 29 mit an der 30 kratzt und so, das wird alles schlechter werden. Und da muss ja nur mal eine Verletzung vor allem kommen.
Ja.
In dem Moment ist halt, hast du den Value verblasen, ne? Das ist einfach Fakt. Und ja.
Du bekommst jetzt einfach einen mit 23 First für diese Spieler.
Ja, locker. Also ich glaube, für Diggs bekommst du im Moment mehr sogar.
Ja.
Gut, und für Hill vielleicht auch sogar noch. Das ist, ja, das muss man einfach sehen und die weggeben. So, auf jeden Fall. Also solche Spieler müssen jetzt auf jeden Fall los. Und was ich allerdings nicht verstehe, worauf ich jetzt auch nochmal hier ein bisschen an der Stelle eingehen will, was ich nicht verstehe im Moment, also ich sende ja unfassbar viele Angebote raus. Also wenn mir in Ligen spielt, so, ich spam auch teilweise und keine Ahnung, ne? Manchen geht's vielleicht schon auf den Sack, aber es ist einfach, wie es ist, ne? So, wenn ich irgendwie einen Kaffee trinke oder sowas, wenn ich irgendwie dann Handy raus und zack, Angebote, wenn du weißt, okay, den Spieler will ich jetzt hier in der Liga verkaufen, dann ist das einfach so, ne?
Klar.
Was ich nicht verstehe, und also ich gucke halt schon aber auch auf die Roster, die es gebrauchen können, die gerade Bye-Weeks haben oder sowas, oder ne, wo es Sinn ergibt, so. Und ich biete dann auch oft an, ich habe zum Beispiel in einer Liga jetzt vor letztem Wochenende, wo dann auch einige wirklich, die standen irgendwie 3-3 oder, nee, die 3-3-2 oder sowas, so, oder 2-3, ne, Contender, so, die wirklich den Sieg brauchten. Und habe ich zum Beispiel Jimmy Garoppolo plus Jeff Wilson angeboten. So, ich finde, Jimmy ist ein solider Start in einer 12er Superflex für eine Bye-Week und auch im Saisonverlauf und auch darüber hinaus wird er seinen Wert ja nicht verlieren. Der wird irgendwo Starter sein. Ne? Also, das ist ja jetzt kein Spieler, der jetzt dann morgen retired. So, plus Jeff Wilson. Ich finde immer ein guter Spot-Start. Mal gucken, wie lange Mitchell jetzt noch raus ist. Aber auch dann, Mitchell, wie lange ist der fit? Ne, so, also Wilson wird immer seine Wochen haben, denke ich mal. Oder die Chance ist groß, dass er sie haben wird. Und so, die beiden habe ich zum Beispiel im Paket für ein 23 First angeboten. Okay, kann man jetzt sagen, okay, das ist natürlich jetzt schon mal ein ambitioniertes Angebot von meiner Seite. Klar, natürlich, ich fange ja erstmal hoch an. Ne, probier. Ich fand es jetzt nicht frech, aber wenn du davon ausgehst, dass derjenige Contender ist und dann möglichst auch einen möglichst hohen Pick erzielen will, dann oder späten Pick erzielen will, okay. So, ich verstehe aber nicht, dann kriege ich halt die Kleinen von Teams, die sie gebrauchen können.
Ja.
Und okay, ne, verstehe ich, dass du den 23 First dafür nicht abgeben willst, aber warum zur Hölle counterst du dann nicht? Keine Ahnung. Vielleicht hätte ich sogar für einen Second gemacht. Aber für einen Second und einen Second oder einen Second und einen Third hätte ich es wahrscheinlich auch noch gemacht, so, ne? Und ich verstehe es nicht. Und das erlebe ich halt in sehr, sehr vielen Ligen. Erkennen die Leute jetzt den Wert von zum Beispiel so einem Running Back? Da habe ich oft als Argument gehört, ja, aber der startet ja bald nicht mehr. Ja. Dein CMC in deinem Lineup startet vielleicht auch nächste Woche nicht mehr. Das erkennst du nur noch nicht. Ne, und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde einfach, es werden solche Spieler wirklich, der Wert wird echt unterschätzt und ich glaube, die werden einfach auch zu wenig gekauft, tatsächlich.
Ja, genau. Also man muss sagen, klar, Jeff Wilson jetzt. Ich verstehe, dass man sagt, jetzt steht ein Ablaufdatum drauf, weil jetzt hat er noch gegen die Chiefs und gegen die Rams, das sind jetzt dann noch zwei, oder letzte Woche wäre es noch gegen die Falcons gewesen, dann hast du noch drei Spiele von einem Starter, der ich sag mal, 20 Touches pro Spiel wahrscheinlich über die Zeit immer so ungefähr gekriegt hat, während er jetzt halt der Starter war. 15 bis 20 Touches. Das ist nicht so leicht zu finden. Und wenn am Anfang, sage ich mal, als Mitchell down ging, finde ich, war er halt, wenn da ein Contender ist, der eine Lücke im Roster hat, bei Running Back schlecht aufgestellt ist und den starten kann, ist das ein Late Second wert. Wenn der jetzt halt so ist, dass du sagst, du hast jetzt noch diese letzten Wochen und er hat nicht mehr viele Start, dann ist das immer noch locker, ein Third-Round-Pick, ist das ja easy wert. Easy.
Ja. Ja, und das,
selbst wenn der dann nicht mehr startet, ist doch egal. Du hast 3 Starts bekommen von ihm. Wenn du dadurch 3, also von den 3 Matchups halt deine Chance erhöhst, diese Dinger zu gewinnen, damit pushst du halt deine Wahrscheinlichkeit, dass du die Liga gewinnst. Für einen Drittrunden-Pick. Und vor allem, den bekommst du doch immer wieder, den Drittrunden-Pick. Und also selbst wenn nicht, dann ist das nicht viel verloren. Aber sobald Mitchell wieder ausfällt, ist er gleich wieder ein Second-Rounder wert. Oder halt ein Third-Rounder, auf jeden Fall mal. Von dem her, klar, hey, natürlich, das muss man machen. Das ist das günstigste, die günstigste Möglichkeit, um sein Lineup dann mal voll zu machen. Diese Spot-Starts auf Running Back haben einen Value. Und Jeff Wilson, auch der retired nicht. Und dann ist ja noch Jimmy Garoppolo dabei. Und da gebe ich dir komplett recht. Das ist ja, also, klar ist das jetzt, der spielt jetzt nicht die Sterne vom Himmel, aber der spielt immer noch besser als das, was du ansonsten in die Superflex reinstellst, wenn du keinen zweiten Quarterback hast.
Ja. Ich sag's dir heute hier, wo wir sitzen. Ich habe sowohl Jimmy Garoppolo, Ryan Tannehill ist für mich ein ähnliches Niveau wie Garoppolo und auch eine ähnliche Aussicht, ganz ehrlich. Das ist im Prinzip, und Tannehill war alle Wochen im Prinzip solide. Eine Ausfallwoche gegen Buffalo hatte er in Woche 2. Ansonsten war das ein solider Starter von den Punkten her. So, und Jeff Wilson. Ich habe von allen dreien, habe ich wirklich in vielen Ligen Shares und habe die angeboten wie Sauerbier. Ja. Also wirklich in jeder Liga. Ich habe, glaube ich, keinen einzigen Share von irgendeinem Verkauf bekommen, wobei ich wirklich, natürlich, klar, ich habe sie teilweise auch erstmal hoch angeboten, aber ich habe keinen Jeff Wilson noch nicht mal für einen Third teilweise Verkauf gekriegt.
Ja, das ist absurd.
Auch nicht, nachdem Mitchell direkt down gegangen ist. Also wirklich in keiner Liga, 0 Shares davon verkauft. Und ich habe bestimmt 7 oder sowas. Und das ist echt, also wirklich, das kann ich auch nicht nachvollziehen. Und wie du als Contender, also jemand, der seinen eigenen First-Round-Pick vielleicht nicht mehr hat und dann wirklich so ins offene Messer laufen kannst und dann einfach die Niederlage in Kauf nimmst, indem du, keine Ahnung, irgendeine Wurst in die Superflex stellst, wo du weißt, das wird, wenn du dann Richie James in die Superflex stellst, also das werde ich nicht verstehen. Also das ist wirklich, ich glaube, einfach Drittrunden-Picks und sowas werden halt massivst überbewertet.
Ja.
Und vor allem als Contender auch ein Zweitrunden-Pick, ganz ehrlich. Wenn ich den Spieler brauche, wenn ich Production brauche, dann gebe ich den noch aus. Also ganz
ehrlich. Ja. Absolut. Also das sind die Trade-Chips schlechthin, die du dann hast. Das ist Liquidität. Das ist einfach nur den Value, den haue ich in die Tonne dafür, dass ich Production bekomme.
Ja.
Das ist der Sinn dieser Währung. Deswegen kauft man die vorher ein, um sie dann zu haben, um sie auszugeben.
Ja. Ja, und das ist auch die Diskussion, die ich teilweise geführt habe. Leute, die entweder nicht in, also du musst dich ja an diesem Punkt, also ich sag mal, ich bin mittlerweile auch so, dass ich sage, okay, mit manchen Teams gehst du vielleicht auch aufgrund der Liga-Situation, weil du vielleicht nicht traden kannst, gehst du vielleicht erstmal in diese Liga oder in die Saison rein und sagst, okay, ich schau mal, was passiert. Ne, guck mal, wie sich das Team entwickelt. Klar, wenn du gerade viele Junge hast oder so. Und sagst, okay, jetzt bin ich am Punkt, jetzt ist es gut gelaufen mit dem Team. Und denkst dir, alles klar, geil, jetzt greife ich an. So, aber dann investiere ich in dem Moment doch. Dann gehe ich doch in die eine Richtung. Oder aber, wir hatten es auch in einer Liga, wo ich jetzt heute auch für Patrick Mahomes getradet hatte, wo ich auch relativ viele ältere Spieler hatte, wo ich einfach gesagt habe, wie kann ich mit dem Team 1-5 stehen, aber wo ich einfach nicht dran glaube, dass ich da mit dem Team auch nochmal so, es ist nicht so stark, dass ich damit den Turnaround schaffe und jetzt irgendwie 6-7 Spiele in Folge gewinne. Und dann muss ich einfach sagen, okay, hau ein Ei drüber, brich das Team auf und trade alle alten Assets weg. Ich will doch keinen Value-Verlust in Kauf nehmen. Ja. Also ja, und da muss ich einfach wirklich mal, das muss man einfach mal loswerden. Und ich glaube, da müssen die Leute auch ich weiß nicht, liegt es vielleicht daran, dass die Leute teilweise zu viele Ligen spielen und damit nicht klarkommen quasi, also ihre Teams mehr zu managen. Das habe ich bei einigen auf jeden Fall das Gefühl, dass die auch gar nicht aktiv ihr Team mehr verwalten, sondern nur noch reagieren und nur noch aufstellen, aber gar nicht ihr Team mehr managen. So, oder weil es kommen auch echt teilweise wirklich wenig Angebote, wo ich mir denke, hey, du musst doch einen Move machen jetzt eigentlich. Also ob nun mit mir oder mit jemand anderem, ist ja scheißegal, ne? Nur mach was, ne?
Ja. Absolut. Ich glaube, man muss auch dann halt, das ist der Punkt. Es soll ja auch keine Value-Diskussion werden. Es soll ja jetzt nicht sein, zu sagen, dass die, ich fand das an, deswegen fand ich gut, dass du gesagt hast, Wilson und Garoppolo für den 23 First. Es geht nicht darum, dass es ein Fehler ist, das Angebot abzulehnen. Der Fehler ist, nicht zu erkennen, dass dieses Angebot, dass das reinkommt, dass es eine Chance ist, dass man sein Roster verbessern kann, indem man sich hinsetzt und sich einen versuchten Trade hinzubekommen, der halt günstiger ist. Da kommt ein Angebot rein. Es gibt ja dann nicht Accept oder Decline als einzige Möglichkeiten.
Nee.
Geh doch in den Austausch und versuch doch, das zu bekommen. Schau dir das Team von dem anderen an, der das Ding verkaufen will, ne? So, und dann siehst du, okay, der steht jetzt 1-5 und das Team ist an sich jung und der hat halt da Jeff Wilson und Jimmy Garoppolo. Ja, der will den jetzt verkaufen, natürlich, ja. Aber dann ist das doch nicht, denk doch nicht sofort quasi, oder denken die Leute, der will mich jetzt über den Tisch ziehen. Der will den jetzt hochverkaufen. Ah, der will den jetzt hochverkaufen, also kaufe ich ihn nicht. Weil ich bin ja kein Buy-High-Spieler. Ich kaufe ja nur low.
Ja.
So, genau. Alter. Ja, Alter. Hast du dann hoffe ich wirklich, dass alle letztes Jahr nach Woche 4 Terrace Marshall low gekauft haben, weil da war er ja total am Low-Punkt. das ist also, es geht nicht immer darum, einfach nur low zu kaufen oder dann nur von, es ist ja nicht so, dass es immer eine Win-Lose-Sache ist in Trades. Kann für beide Seiten gut sein. Und genauso geht es mir auch andersrum, wenn ich bei Teams sehe, da stellen Spieler, Manager ihre Spieler auf den Trade-Block, die stehen vielleicht 2-4 oder 3-3 in Ligen, stellen ihre Producer auf den Trade-Block, ich bin Contender und sag, okay, guck mal, ich habe hier vielleicht nur einen 23 First, ich habe hier vielleicht noch einen Traylon Burks, ich habe hier, keine Ahnung, einen Kenneth Walker. Ich glaube, ich würde mir hier jetzt vielleicht ganz gern Production einkaufen und ich hätte vielleicht Interesse an deinem Tyreek Hill oder an deinem Cooper Kupp oder halt an deinem Miles Sanders, whatever. Ne? So, was kostet er denn? Und dann kommen so, ja, okay, also zwei First. Und dann denkst du dir so, Junge, also so sorry, aber also ich gebe dir doch keine zwei First jetzt, also für einen Wide Receiver, wo ich weiß, dass er dich nirgendwo hinbringt und zweitens, der im März halt wieder in der fünften Runde im Startup geht. So. Ich bin jetzt auch kein Idiot. Also natürlich, ich will was ausgeben. Ich gebe dir einen Preis, der im Moment ein Marktpreis, also ein marktgerechter Preis ist und ich weiß, dass der in 6 Monaten niedriger sein wird. Und das solltest du jetzt gerade auch verstehen, dass der in 6 Monaten anders ist. Ja. Aber du willst einen, der jetzt über Marktpreis ist. Alter, also wie kann man kein Gefühl haben dafür, gell?
Ja, so funktioniert es halt auch nicht, ne? Also, das ist immer so ein bisschen, das ist auch so teilweise, ich meine, ich kann das beste Beispiel hier auch nochmal nennen aus einer Liga. Letztes Jahr, es gab keine Trade-Deadline. Ich bin rausgeflogen in den Playoffs irgendwie, hatte natürlich Contender-Pieces und habe noch probiert, Contender-Pieces dann eben an die Finalisten zu verkaufen. Ganz normal in der Trade, ohne Trade-Deadline. Und dann habe ich ihm natürlich auch einen Deal angeboten, der aus Value-Sicht für mich etwas besser im Nachgang war, was ja auch legitim ist, ne? Warum soll ich sonst einen Spieler abgeben in dem Moment? Ja. Er brauchte. So, Ende vom Lied war, derjenige wollte es schlicht nicht, weil er sich gesagt hat, nein, das Value gebe ich nicht aus. Den Value-Verlust nicht. Und dadurch hat er im Finale verloren. Hätte er den Spieler gekauft und aufgestellt, hätte er genau gewonnen. Also wirklich, das ist natürlich dann, habe ich ihm danach natürlich schön noch unter die Nase gerieben. ja, ganz ehrlich, ne, das ist natürlich, weil ich es halt nicht verstanden habe. Und aber also das wird mir auch immer ein absolutes Unverständnis bleiben, wie man denn, also diese Chance überhaupt jetzt Contender zu sein und in die Playoffs zu kommen, erstmal, das ist ja schon der erste Schritt. Wenn das schon mal geglückt ist, wenn du jetzt 6-0 stehst oder 5-1 stehst, ist ja auf jeden Fall schon mal gut. Na, dann ist die Chance schon mal sehr, sehr groß, dass das alles klappt, wenn sich jetzt nicht jemand Signifikantes verletzt. Aber dann auch, ich sag mal, für mich ist dann so ein bisschen der Schritt, okay, ich kontrolliere nochmal, ich check auch die Roster. Ich sag, okay, wie sieht's aus? Wie ist es aufgestellt, auch über Bye-Weeks? Ja. Weil wir haben ja gestern auch nochmal so ein bisschen im Scherz natürlich so drüber gesprochen, aber was ist eine Bye-Week wert in der ersten Woche? Immens, immens
erhöht Value. Erhöht deine Chance, eine Liga zu gewinnen um 50%. Also um 100%, muss man ja sagen.
Ja.
Nein, also es ist ja im Prinzip, du musst sagen, jedes Fantasy-Football-Matchup, was dann in den Playoffs geführt wird, ist eine 50, sagen wir mal, ist eine 50-50-Chance. Machen wir es einfach. Weil wenn du keine Bye-Week hast zwischen dem Drittplatzierten und Sechstplatzierten, sagen wir mal 50-50, ist ein Münzwurf.
Ja.
Was ist wahrscheinlicher? Dass zweimal, also du hast ja dann, wenn du eine Bye-Week hast, Halbfinale und Finale, also musst du zweimal Kopf erwischen oder du musst dreimal Kopf erwischen.
Richtig.
Was ist wahrscheinlicher? Und jetzt hat jeder, der mal sowas gerechnet hat, ein halb hoch zwei oder ein halb hoch drei. Mhm. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Und deswegen, klar, wenn du einen Deal machen kannst, der dich da deiner Meinung nach weiterbringt. Du musst das natürlich überlegen, was bringt mich da am ehesten hin in die Richtung. Von dem her, es gehört was dazu. Das heißt ja nicht einfach jetzt, ich kaufe auf jeden Fall Aaron Jones jetzt ein, weil, keine Ahnung, da dachten wir vor der Saison, dass er ein Win-Now-Spieler ist. Sondern man überlegt sich halt, welche Spieler haben mir jetzt bisher gut gefallen, in die investiere ich.
Ja, genau.
Das gehört dazu. Die Bye-Week ist wichtig, gebe ich dir völlig recht.
So, und genau, man muss jetzt auch nicht rausgehen und gucken, okay, jetzt hat Kenyon Drake 20 Punkte gescored oder sowas.
Ja.
Ich kaufe jetzt Kenyon Drake für einen Second-Round-Pick. So, ne, das natürlich nicht. Es soll immer mit Vernunft sein und gucken, okay, welche Spiele sind verfügbar und da rauszugehen und da nochmal wirklich ein Angebot zu machen und auch sich zu trauen einfach. Mut ist, glaube ich, auch eine Geschichte. Ganz ehrlich, wenn es schief geht, geht's schief. Whatever. Ne? Aber gerade, also ich finde es wichtig als Contender, auch wenn du gut dastehst, da vielleicht nochmal zu kontrollieren, was kann ich für Moves machen, um dich nochmal das Stück weiter zu pushen, einfach um die Bye-Week zu generieren. Für Teams, die auf der Kippe stehen, sich zu entscheiden, okay, wie sieht's aus, wie viel ehrlich zu sich zu sein, wie viele Points vor habe ich, wie sieht's im Vergleich mit der Liga aus, kann ich vielleicht nochmal einen Move machen, der mich in die Playoffs bringt, oder muss ich mir ehrlich eingestehen, gut, ich habe hier irgendwie mehr von Russell Wilson erwartet und von Najee Harris mehr erwartet, wow, okay, das Team wird's wohl nicht dieses Jahr, und dann sagen, okay, jetzt trenne ich mich auch von den wertvollen Pieces, so, und wie gesagt, bei den nicht, oder bei den Teams, die 2-4 oder schlechter stehen, ja gut, 2-4 vielleicht noch gerade grenzwertig, aber alles, was schlechter als 2-4 steht, auf jeden Fall zu sagen, okay, alle Pieces, die wirklich älter sind, alle Running Backs, die vielleicht über die Saison hinaus den Wert verlieren, die einfach wegzutraden und zu sagen, okay, komm. Ne? Und das sind so Sachen, die sollte man auf jeden Fall, denke ich mal, ins Auge fassen.
Ein Beispiel, das ich gemacht habe, ich bin ja in unserer Devi-Liga überraschend gut gestartet. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt des Trades stand ich 4-0. Ich habe da abgegeben DeAndre Swift und Trey Lance. Und eingekauft habe ich mir dafür Mark Andrews, Ramondre Stevenson. Da war Damien Harris noch nicht verletzt. Also hier, auch hier Hindsight, was der jetzt wert ist. Und Zay Jones, also nichts. Im Prinzip habe ich mir einfach Mark Andrews eingekauft und Ramondre, bei dem ich schon glaube, dass er gut ist, aber das ist kein Swift-Level. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Lance und Swift, mal irgendwie spulen wir mal 2 Monate zurück, sind Late First, Early Second Round Picks im Startup gewesen. Aber ich finde halt, wenn ich 4-0 stehe und auf Tight End Tyler Conklin starten muss, in der Tight End Premium Liga, dann habe ich verschissen. Dann bringt mir das nichts. Und dann brauche ich auch nicht versuchen, vorne anzugreifen. Es wird mich früher oder später, wird es mich einfach killen. Und deswegen bin ich halt hingegangen und das war eine der wenigen Ligen, wo quasi der Andrews-Owner trotzdem nicht gut war, weil das ist halt noch im Rebuild. Er hat halt Mark Andrews so, okay, und dann habe ich bewusst mich dazu entschieden, hier drauf zu zahlen, obwohl Swift im Moment viel zu niedrig bewertet ist quasi, der Marktwert ist nicht hoch, Trey Lance eh verletzt, klar, Saison vorbei, habe ich das in die Hand genommen bewusst und gedacht, okay, scheiß drauf, das ist eine Chance, die mir jetzt hier gegeben wird, ich habe eben Jungs wie ein Breece Hall, Namari Cooper hatte ich da, Mark Andrews setze ich jetzt da rein, Pat Mahomes, also Producer sind da und dann ab dafür. Und das ist, weißt du, sollte ich hier einfach nur ins Halbfinale kommen, dann ist alles okay. Ab dann muss ich Glück haben, kann ich den Titel gewinnen, ich komme auf jeden Fall mal ins Money rein und dann juckt mich das doch nicht mehr, ob jetzt dann das im Nachhinein Draufzahlgeschäft war oder nicht.
Nee, genau, das muss man halt auch einfach sehen, wenn man den Shot gewagt hat und dann eben, klar, es gibt halt Teams, da ist man so all in, dass es klappen muss oder nicht, ne?
Ja.
So, das ist einfach der Punkt halt, wie wir es vorhin auch mit der einen Mannschaft hatten, die alt war, ja, wenn das nicht klappt, dann klappt es nächstes Jahr auf keinen Fall mehr wahrscheinlich. Dann
kannst
du, dieses Team musst du es ein. Wenn du dann aber ein Piece hast wie Andrews, ganz ehrlich, wenn du für den auch überbezahlst, aber das ist ja ein Piece, ich sag mal, da muss schon irgendwas ganz Unerwartetes passieren, dass der jetzt irgendwie nicht mehr ein Top 3 Tight End ist. Auf fristige Sicht. Also, und dementsprechend, sind ja eben, wie gesagt, ist auch so ein Piece einfach, was ein wertvolles ist, wo man auch ein bisschen mehr auf den Tisch legen kann.
Ja, das stimmt. Hierzu auch nochmal ein Kollege, der müsste, glaube ich, oder der möchte sogar in Rebuild gehen, hat noch Davante Adams und Tyreek Hill am Roster. Bin mit ihm in Verhandlungen gegangen und ich fand hier eine Aussage halt interessant am Ende, weil ich habe einen Early First geboten, mal als so Startangebot, habe ich gesagt, ich wäre bereit, den abzugeben, wenn dafür auf jeden Fall mal die zwei zu mir wandern. Was dann da noch dazu kommt oder so, also besonders mega viel will ich nicht mehr dazu geben, sage ich dir auch ganz ehrlich, weil ich genau weiß, was das Ding im März, April wert sein wird, wenn du da 102 bis 104 pickst. Aber dann sehe ich halt hier die Antwort und sage, das mag schon sein, aber als GM muss ich machen, was das Beste für mein Team ist. Und ein First für Hill und Adams im Paket finde ich einfach viel zu wenig. Und da sei ja 102, 103 der Klasse, das sind Early Second Starter Picks wahrscheinlich.
Ja.
Hört ihr schon mit?
Also zumindest bei, ja, gut. Ne, selbst wenn es Late Second sind in der Richtung, whatever, ne? Aber kann man durchaus annehmen und ich glaube, wenn wir auf so einen Deal dann in einem halben Jahr schauen, tatsächlich, auch als Rebuilder gerade, ne, dann wird man sich wahrscheinlich in den Arsch beißen.
Ja.
Weil du den Deal dann nicht mehr hinbekommst.
Ja, richtig. Dann bekommst du ihn nicht mehr hin und ich würde ja jetzt sogar noch was dazu geben. Wenn man jetzt mit einem vernünftigen Preis dazukommt und sagt, komm, wirf mir noch 2 Seconds rein oder so.
Ja, und selbst das, also ist schon ein guter Preis dann auch, ne?
Ja,
also
aber
Early First, also ich sag mal ein First und Second für die beiden, also ein Early First und ein Mid Second oder sowas, finde ich, ist ein legitimer Preis. Also ich weiß nicht, ob ich...
Ich würde es sofort machen. Alter, ich würde es an seiner Stelle würde ich sofort machen, weil ich garantiert ein super wertvolles Asset bekomme, da kann nichts mehr passieren. Morgen kann Tyreek Hill sich verletzen und dann ist der Value durch. Dann ist das vorbei.
Ja.
Dann hast du nur noch Adams und für den kriegst du keinen Early First mehr. Dann hast du es einfach verpennt, weil du zu lang dran festgehalten hast. Und Alter, also am nervigsten bin ich als GM wirklich, wenn ich in der Liga jetzt, in der ich rebuilden will, so einen Spieler habe.
Ja, natürlich.
Ich gehe allen, die da gewinnen wollen, so auf den Sack und belabere sie so lang, bis sie mir die Drake Londons, Kyle Pitts, Chris Olaves, Garrett Wilsons und so, bis sie mir irgendwann diese Spieler, die jetzt nicht produzieren, okay, Olave muss man da fast ausnehmen, aber diese jungen Spieler, die im Moment nicht zu ihrem Roster-Build passen, bis sie mir die geben, sodass das für mich ein guter Value-Deal ist und der andere kann den Deal trotzdem gewinnen für sich, wenn er dadurch eine fucking Championship holt.
Ja. Ja, ich erlebe es auch gerade in einer Liga, da hat auch ein Team, ist halt 2-4 gestartet, ist 9. bester Scorer, so, und davor die Teams, sagen wir mal so, da sind schon wirklich kompetitive Teams. Ne? Das ist das die Liga, in der ich Hurts gekauft habe gerade. Da bin ich an Tyreek Hill interessiert. So, das Team, was ihn hat, hat Russ zum Beispiel, hat wahrscheinlich von Juju mehr erwartet, hat Cole Kmet auf Tight End auch da mehr erwartet. So, all solche Scherze, DJ Moore im Team, Travis Etienne im Team, so alle Underperformer. So, da kann man sich eigentlich ziemlich sicher sein, das wird schon verdammt schwer. Hat auch keinen, hat den eigenen First nicht mehr, gut, das ist natürlich ein Problem. Aber, also, das wäre so ein Team, wo ich sage, okay, ich nehme jetzt aus solchen Spielern, extrahiere ich jetzt das Value, sage, okay, ich gehe vielleicht Retool, gehe nächstes Jahr ran und so. Ich habe jetzt für Tyreek Hill da einfach mal Javonte Williams Plus geboten.
Ja.
So, gut, jetzt kann man über Javonte Williams natürlich denken, was man möchte, so, aber das, ja, also ist dann kommt als Antwort, nee, ich mag den Vertrag von Tyreek Hill. Ja. Ja. Also, bitte, ja. Ne, das ist wirklich...
Okay, ich glaube auch das, ich glaube, ich weiß gar nicht, das habe ich auch schon mal gehört dazu, so mit Vertrag und so weiter. Nur weil die Spieler noch 2-3 Jahre Vertrag, also wie lange hat Kenny Golladay eigentlich noch Vertrag? Also ich möchte sagen, ja. Heißt nicht, dass Tyreek Hill jetzt sofort Kenny Golladay, nein.
Tyreek Hill ist Ezekiel Elliott.
Ja, ist alles okay. Aber das Problem ist, die Age Cliff kommt. Die kommt irgendwann. Sie wird auch bei Tyreek Hill kommen. Jeder, der ihn hat, soll ihn riden. So, es ist geil, den im Team zu haben. Der gewinnt dir Spiele. Aber nichtsdestotrotz ist es einfach, irgendwann kommt der Punkt, da wird auch die Production abnehmen. Und nur weil der jetzt noch 3-4 Jahre Vertrag hat, heißt das nicht, dass der in 4 Jahren noch ein Top 5 Wide Receiver ist.
Genau. Und der ist 28, ne? Glaube ich.
Ja, genau.
So, wird in der Offseason auch, glaube ich, 29, müsste so sein eigentlich. So, und ja, ich sag mal, da gehen, ja genau, am 1. März, so, und da gehen natürlich auch dann echt für einige die Alarmglocken an und dann hat er vielleicht noch so ein gutes Jahr im Tank und dann ist da finito, ne? Also, also oftmals, nicht immer zwingend, aber...
Ja, vor allem ist es halt die Value-Sache. Du musst einfach, und ich verstehe es natürlich, es ist bitter, wenn du deinen 23 First hergegeben hast und du stehst jetzt so schlecht und das wird ein likely early und du bekommst ihn nicht zurück, weil der sitzt bei einem Rebuilder, der selber kein Interesse an deinen Win-Now-Pieces hat.
Ja.
Ist dann kacke. Du kannst es noch versuchen, halt überzubezahlen und ihn trotzdem zu kriegen. Klar, würde ich auch machen, aber im Prinzip muss man sich auch davon lösen und dann sagen, wie bekomme ich den Value denn anders?
Ja,
und dann hat halt der andere einen guten Deal gemacht, damit dass er auf deinen Loss gesetzt hat.
Ja, genau. Scheiß drauf, dann hol dir halt andere Pieces. So, ne?
Genau.
Ich bin da, seinen eigenen First zu kaufen, natürlich kann man da immer ein Win-Win-Szenario kreieren, oftmals, auch indem man ein bisschen überbezahlt, aber man weiß halt, man bekommt den besseren Pick. So kann halt, ist halt oft ein Win-Win-Deal, aber wenn einer dann wirklich unverschämt wird oder sagt einfach, ich habe kein Interesse daran, ja gut, dann muss man das akzeptieren und dann muss man sagen, okay, ich bin jetzt auch nicht der Vollidiot, der jetzt da keine Ahnung, den dreifachen Value bezahlt, dann gehe ich halt einen anderen Weg.
Absolut. Und kaufe andere Sachen. Ganz genau, weil wenn der Win-Win-Deal ist so lange funktioniert, solange der andere wenigstens noch dran glaubt, dass du, wie soll ich sagen, dass du wirklich potenziell auch es noch in die Playoffs schaffst. Also wenn du halt schon, wenn du jetzt 1-5 gestartet bist, dann ist da nichts mehr mit ich verkaufe dir noch Adams und Hill oder so und dann, das ist dann gelaufen. Der Zug ist leider abgefahren. Deswegen, genau, das war doch jetzt mal gut. Das musste noch, process-wise haben wir schon gesagt, das ist, ist wichtig. Ja. Ihr müsst, das ist, glaube ich, das, was Manager darin unterscheidet, ob sie gute Dynasty-Manager sind oder nicht, weil Spielerevaluation und hin und her, das ist alles so schwer, da wirklich einen Vorteil gegenüber dem Markt zu haben.
Ja.
Die Entscheidungsfreudigkeit und der Mut, das ist das, was viele dann abhebt.
Ja, und clevere Deals zu machen, ne? Such dir halt einen Deal raus, biete den an, der für beide Seiten Sinn ergibt, immer unter der Prämisse einfach zu sagen, okay, so, und wie gesagt, Mut, ne, nimm nicht den Scheißwert, den irgendwelche Calculators anzeigen, sondern geh da auch mal ruhig, also natürlich, man sollte keine absoluten lopsided Deals unbedingt machen, ergibt auch keinen Sinn aus Value-Perspektive, aber traut euch was. Weißt du was, dann verlieren die ruhig mal mit 10-15%, wenn du deinen Trade-Calculator eingegeben hast. Ist doch scheißegal, wenn du an den Deal glaubst. Wie viele Deals habe ich schon gemacht, wo ich dachte, bist du da gut rausgekommen und nach einem Jahr dachte ich, Alter, ist das ein geiler Deal oder andersrum. Ja. Ne, wo ich gedacht habe, Alter, hast du den gewonnen, den Deal? Und nach einem Jahr denkst du, boah, Alter, was wird das ein katastrophaler Deal? So, mein Gott, das ändert sich von Woche zu Woche im Prinzip. Ja, und wie gesagt, das ist halt, das ist mal, kann mal ein nettes Kontrollorgan sein, aber ist auch echt, also wenn er für dich, die, wenn du an einen Spieler glaubst oder so, oder an dein Team glaubst, dann mach einfach was. Ich glaube, das Schlimmste ist einfach nichts zu machen.
Absolut. Also,
das ist so, das ist wirklich, glaube ich, einfach, wo man den größten Bärendienst erweist, weil eigentlich 90% der Teams haben eigentlich Spieler, die sie kaufen oder verkaufen müssen.
Ja. Ja, wir haben ja, wir spielen ja gerade unser erstes co-gemanagtes Team und da ist es ja so, dass wir jetzt gerade so ein bisschen auch zwischen den Stühlen sitzen. Wir haben halt so ein bisschen, wir haben einerseits Future Picks eingesammelt im Startup und andererseits trotzdem Winnow Pieces geholt. Und jetzt sind wir gut in die Saison eigentlich reingestellt. Ich glaube, wir sind Dritter im Moment nach dem Zählsystem da. Und trotzdem haben wir so ein bisschen gedacht, ah, mal schauen, ich glaube, so richtig für oben reicht's nicht. Es ist eine Bestball-Liga. Wir haben zu viele verletzte Spieler, zu viele, die underperformen. Und so ein paar, die uns jetzt über die ersten Wochen gerettet haben, aber es wird auch nicht so ganz weitergehen. Also, gehst du raus, fragst mal die anderen, die so fringe sind im Mittelfeld, hey, wäre es nicht gut, wir machen Win-Win-Deal, wir gehen nach unten und ihr nehmt unsere Win-Now-Pieces, gerade in Bestball, wo du dich nicht mal drum kümmern musst, wo du nicht aufstellen musst, also ist Tiefe richtig was wert und Ding. Und was ist? Nee, an den Spielern kein Interesse. Hier, nee, das ist zu teuer. Wir geben nicht alles ab, was jung ist. Da frage ich mich, auf der anderen Seite, wenn man ihnen die Winnow-Pieces abkaufen will, nee, wir machen mal weiter so. Ey, Alter, ich kann echt, ich weiß nicht, da kann, das macht mich komplett verrückt.
Ja, das ist einfach, also, ich sag mal, dann lass es doch gleich. Also, dann spielt halt nur Baseball ohne Dynasty, einfach, wo du einfach draftest und dann lass dein Team laufen und ciao.
So. Ja, also es ist auch einfach so, ich weiß nicht, wie soll ich sagen, so, es ist mit Anlauf Verlust. Also so, du, dieses im Mittelfeld sitzen ist das Schlechteste, was du in Dynasty machen kannst. Warum tust du sowas?
Ja, und genau, einfach dieses Nichts zu unternehmen oder beziehungsweise einfach keinen Mumm zu haben, wirklich sich für eine Seite so richtig zu entscheiden, das ist halt, das ist unbegreiflich und ja, es ist einfach auch schlecht, weil es bringt dir ja nichts. Also,
ne? Es gibt in Dynasty zwei richtig beschissene Plätze und das ist einmal Siebter in der 12er Liga und du hast es nicht in die Playoffs geschafft und zweitens Vierter werden und du hast es nicht mehr ins Geld geschafft. So, das ist beides Kacke.
Ja, genau. Also im Prinzip, in den meisten Ligen mit Einsatz, wo die ersten drei Plätze vergütet werden, so, da interessieren mich eigentlich nur Platz 1, 2 oder 3.
Genau.
Und das heißt, also ich will ein Playoff-Team sein oder aber Platz 12 oder 14. Genau. Alles andere ist völlig, völlig irrelevant. Wenn du dazwischen bist, klar, wenn du in Playoffs ausscheidest, ist immer ärgerlich, kann passieren. Das ist das Einzige, wo ich sage, okay, das ist entschuldbar. Alles andere ist eine Vollkatastrophe eigentlich. Das ist das Schlechteste, weil du immer Value verschenkst in dem Moment.
Ja.
So, und das ist, naja.
Ja, deswegen, hey, ist das so das Hauptthema unserer Folge jetzt geworden. aber es muss auch wirklich raus, weil es ist das Wichtigste, an diesem ganzen Spiel. Wenn ihr das nicht macht, dann das ist, also ja, es ist den ganzen Sinn, lasst ihr dann einfach halt liegen. So, das ist, werdet ihr verlieren.
Ja, es ist genauso, wenn ihr bei Mensch, ärger dich nicht würfeln würdet. im Prinzip ist es halt so, ne? Dir kann zwar nichts passieren, aber das Spiel geht auch nicht weiter. Und ja, alle verlieren Zeit und wertvolle Lebenszeit so.
Ja, und Lebensenergie. Ja, und auch sowas wie, wie sagt man, also dieses, das war ja auch so ein Take, der jetzt letztens wieder auf Twitter unterwegs war, dass einer gesagt hat, Rebuild alles schön und gut, aber warum verkauft ihr auch eure jungen Spieler für Picks? Ach, also, Hey, Alter, Kollege, hey, also ich weiß echt nicht mehr, was ich noch sagen soll. Und das sind aber halt, sag ich mal, Leute, die für ihre, weiß ich nicht, also die halt Dynasty-Accounts sind oder ja, so.
Von auf Twitter. Fantasy Pros auch einer war das, ne?
Das glaube kann schon ich. Sein. Ich weiß
ja,
gar nicht
glaube,
mehr,
es
wer
war
das
einer
war.
Von Fantasy Pros, ja, ja.
Also das ist halt einfach nur eine absolute Katastrophe. Sowas zu empfehlen, ist einfach nur unglaublich. Ich weiß echt nicht. Das ist einfach ein Disservice. Weil klar, es heißt ja nicht, dass du jetzt Ja'Marr Chase für einen 23 First verkaufen sollst. Aber zu sagen, ich verkaufe Ja'Marr Chase nicht, weil der ist ein Foundational Piece von meinem Future Team, das ist einfach Müll. Wenn der Value passt, verkauf ihn.
Ja.
Es ist. Ja, aber ja, ich meine, wir drehen uns ja fast im Kreis. Es ist immer wieder, es ist, Leute sind zu unflexibel, glaube ich, für oftmals, halt für das Spiel.
Ja, wie gesagt, ich behaupte, es ist halt auch echt teilweise die Angst, Fehler zu machen. Und weil dir alle, auch wir, das muss man auch mal sagen, erzählen, ja, mach bloß keinen Value-Fehler und bla bla bla. So, ganz ehrlich, ist doch das beste Gefühl, wenn du sagst, ey, ich scheiß drauf, was die Honks sagen, mach den Deal, weil ich dran glaube und weil ich glaube, damit kann ich jetzt meine Liga gewinnen. Und am Ende zu sagen, ey, hier, ich habe die Liga gewonnen. Okay, vielleicht habe ich 10% Value auf der Straße gelassen bei dem einen oder anderen Trade, aber ich habe es halt einfach gemacht und ciao. Ja. Ne, so. Und ich glaube, das ist das geilste Gefühl auch.
Ja, ja, hundertprozentig. So. Ja, absolut. Gut, genau. So, genug gerantet, jetzt aber auch wirklich. jetzt müssen wir mal hier weiterkommen zu unserem eigentlichen Hauptthema heute. Das geht natürlich auch um Value und um Deals, um Trades. Und zwar wollen wir uns ein paar Kandidaten anschauen. Wir gehen durch eine Liste durch, einfach an Spielern, die wir haben, die im Moment brutal im Value gefallen sind. Und jetzt ist die Frage, Phil, du bist ein Rebuilder oder ein Contender, wie auch immer, aber gerade jetzt überlegst du, kann ich so einen Spieler verkaufen oder nicht? Denn wir wollen ja immer Sell High machen, aber gibt es auch mal Möglichkeiten oder gibt es Spieler, das wissen wir, da wäre es gut gewesen, Low zu verkaufen. Terrace Marshall schon angesprochen. Ja. Hätten wir letztes Jahr nach Woche 2 gesagt, ach du Scheiße, inactive, ich bekomme zwar keinen Early Second mehr, für den er noch ging, aber ich bekomme vielleicht noch einen Late Second für ihn. Das wäre ein Deal gewesen, den hätten wir im Nachhinein machen sollen. Trey Sermon. Anderes Beispiel. Und es gab schon viele andere Kandidaten, glaube ich, bei denen die ein bisschen Value verloren haben und die trotzdem zu dem Zeitpunkt noch überbewertet waren. Cam Akers vielleicht. Aber das ist vielleicht ein Spieler, zu dem kommen wir gleich. Wir starten auf Quarterback und einer, der da ganz schön gefallen ist über die letzten Wochen, du hast es schon gesagt, er kommt jetzt zurück und legt 30 Punkte auf, deswegen kann ich mir fast vorstellen, was du sagst. Dak Prescott. Findest du, er ist ein Sell-Low-Kandidat?
Nein, finde ich nicht. Das war ein Buy-Low-Kandidat tatsächlich über die letzten Wochen. Er war zu einer Zeit, hättest du easy Russ für ihn wegtraden können. Und also wer das gemacht hat, ist wahrscheinlich, freut sich jetzt natürlich immer in Hindsight immer leicht zu sagen, ne, ist klar. Ja. Aber also Dak, die Offense hat auch ohne ihn echt solide funktioniert. Ich glaube halt, die wird nochmal einen ordentlichen Push mit ihm bekommen. Und ich glaube, das geht bergauf. Gallup ist ja auch wieder fit. Und ja, also Dak für mich auf keinen Fall ein Sell-Low-Kandidat. Ich glaube, der ist safe. Und bei der Knappheit an Elite-Quarterbacks kann der so einer aus dem, vielleicht nicht ins Elite-Tier vorstoßen, aber auf jeden Fall ins Zweite und dementsprechend Deck habe ich auf jeden Fall lieber im Kader als nicht.
Kann ich dir nur voll rundrum zustimmen, auch für mich ein Buy-Low-Kandidat, bin da nicht concerned. Bei Quarterbacks ist halt das Wichtigste einfach Talent und ich glaube, das ist also wirklich um Skills und da gibt es wenig, bei denen wir wissen, dass sie gute Quarterbacks sind. Aus meiner Sicht, gut, bin schon überzeugt von ihm und ich glaube auch, dass er einfach ein guter Quarterback ist. Daher, so einen Spieler will ich auch auf jeden Fall kaufen. Buy the dip hier an der Stelle. Du hast ihn schon angesprochen. Der nächste, den wir haben, ist Russell Wilson. Da kann ich mich fast wieder nur anschließen. Ich bin zwar nicht mehr so überzeugt von ihm als Gesamtquarterback. Ich glaube, er hat einfach Schwächen in seinem Spiel, die in Seattle über die letzten Jahre gut kaschiert wurden. Und vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass man den Ball ein bisschen öfter läuft und deswegen Defenses sich ein bisschen anders aufstellen müssen. Aber die NFL hat sich sehr gewandelt in den letzten 1 bis 2 Jahren und Defenses haben sich eingestellt auf Big Play Quarterbacks und Big Plays im Passing Game, muss man sagen. Und das tut Russ im Moment wirklich weh. Ich glaube aber trotzdem, wenn ich mir so Effizienzzahlen anschaue, wie ganz einfach Yards per Attempt zum Beispiel, diese Broncos Offense, die bewegt sich ja sogar noch halbwegs solide. Also er ist nicht so schlecht, wie er gemacht wird. Sie scoren halt keine Punkte. Und er macht echt dumme Fehler und so. Es sieht echt kacke aus. Und wenn du dir dann nur Highlights anschaust oder Lowlights, dann sieht es übel aus. Aber ich glaube, dass da auch zu viel draus gemacht wird und das wird wieder in die andere Richtung gehen.
Ja, also da muss man vielleicht sagen, bei Russ, nicht let Russ cook, sondern lieber nur warm machen.
let Russ microwave. Wir starten das Movement jetzt.
Ja, ich glaube, so lustig die Aussage jetzt auch ist, aber ich glaube, da ist viel Wahres dran. Also also natürlich als Seattle-Fan hat man, glaube ich, so ein bisschen auch, das ist eine leichte Schadenfreude, weil natürlich immer gesagt, oder Russ auch immer so eine Nummer aus der ganzen Geschichte gemacht hat und so. Und ja, das ist schon da, das will ich gar nicht abstreiten, aber ich glaube, es wird auch im Moment dramatisiert. Natürlich, ich glaube, das liegt auch einfach daran, ne, viel Primetime, viel, da funktioniert ja halt vieles nicht, ne. Ich glaube, Hackett wird die Saison vielleicht da gar nicht beenden, wenn das so weitergeht. Und ich glaube auch, dass das Rust zumindest solide ist und du hast ja schon gesagt, die bewegen den Ball schon und man muss auch sagen, es ist einfach auch ein QB beim neuen Team, viele Verletzte und so, also und sie sind halt auch 3 Jahre noch an ihn gebunden, ne? Das macht man auch einfach, die werden den nicht los. Vertrag. Und dementsprechend, also ich glaube schon auch, dass der zumindest ein solider Fantasy-Quarterback nach wie vor sein wird.
Ja, also wenn man daran glaubt, dass er nicht, wenn man nicht dran glaubt, dass er Mitch Trubisky jetzt ist plötzlich, dann muss man ihn im Moment, glaube ich, irgendwo eher als Buy sehen. Kommt natürlich immer darauf an, was der Preis ist, aber viele haben echt Panik, haben wirklich Panik. Und zum Beispiel muss ich sagen, auch wenn es echt jetzt mal zum Teil gut aussah, aber einen Zach Wilson, da habe ich nach wie vor einfach größere, sehe ich immer noch viel, viel mehr Bust-Wahrscheinlichkeit ab jetzt als bei Russ. Denn dem habe ich viel mehr gesehen und gefühlt wird er jetzt abgeschrieben, als wäre er halt jetzt einfach, als könnte er nicht mehr Quarterback spielen.
Ja.
Da gehe ich echt nicht mit.
Nein, und ich sag mal so, gewisse Sachen wie Accuracy und Arm Strength und so, die bleiben ihm ja. Also, die sind ja nicht weg. Also, da hat er auch nichts davon gezeigt. Genau, es sind einfach nur, ich glaube, die Touchdowns, die so ein bisschen fehlen und wenn die kommen und die werden, denke ich, schon irgendwann kommen, dann wird das auch wieder deutlich besser aussehen.
Der nächste Kandidat, bei dem auch die Touchdowns bisher nicht so gekommen sind und das Scoring schwach war, Matthew Stafford, hat uns, ich meine, letztes Jahr, da hast du die ein oder andere Victory Lap zurecht gedreht, da warst du immer der Stafford-Believer über die Offseason, als viele auch so ein bisschen die Rams getrashed haben für den Deal und gut, neben dem, dass sie sowieso einen Super Bowl gewonnen haben mit Stafford und sich da sowieso keiner mehr rechtfertigen muss für irgendwas.
Das war der Dynasty-Deal, wie eben angesprochen. Bisschen Value abgegeben, aber am Ende dann allen den Stinkefinger gezeigt.
Wer sich den Ring ansteckt, hat recht. Und genau, jetzt ist die Frage, Matt Stafford, wie siehst du denn da bei ihm den Fantasy-Outlook?
Ja, also ich muss sagen, für dieses Jahr bin ich schon ein Konzern. Ne? Also die O-Line ist wirklich alles andere als eine Freude. Und also ich glaube schon, dass ich ihn wieder ein bisschen bessern kann, aber es wird nicht annähernd in die Richtung gehen, wie es letztes Jahr war. Und jetzt hat sich der Left Tackle ja auch noch, ich glaube, das Kreuzband gerissen oder so. Oder? Was hat der? Ich weiß nicht, also ist auf jeden Fall out for season.
Einer ist raus, ja, genau.
Genau, und das, also, boah, das ist schon nicht so geil. Also, das sage ich ganz ehrlich. Ja. Da mal gucken, wie es jetzt nach der Bye Week ist, aber also da habe ich jetzt nicht so viel Optimismus, aber ich glaube, wenn die O-Line vielleicht in der Offseason wieder ein bisschen stärken können, dass das dann auch wieder ein bisschen besser werden wird.
Ja, ich denke, ja, gut, bei den Rams, ich bin mir da immer nicht so sicher, was die mit ihren Picks und so weiter machen, mit ihren Roster-Build so machen. Ja, kann auch einfach im Arsch sein jetzt, aber nichtsdestotrotz, also die O-Line kann nicht schlechter werden und ich hoffe einfach irgendwie drauf, dass Sean McVay irgendwann anfängt, eine Offense bauen zu können, die um eine O-Line auch rumschemen kann. Weil da, also das, da scheitert er in seiner bisherigen Karriere halt dran. Genial, wenn die O-Line gut ist und komplett Katastrophe, wenn sie schlecht ist.
Ja, wer weiß, vielleicht machen sie jetzt nochmal einen Splash-Move holen, Laremy Tunsil aus Houston oder sowas. Ich glaube, das wird schon stabilisieren, ne?
Ja, also er braucht einfach nicht. Leute. Er braucht Leute. Das Problem ist, einer hilft nicht. Er braucht eigentlich 4 neue, glaube ich. Das ist so ein bisschen das. Havenstein, ist das der sich jetzt auch noch verletzt hat, oder, glaube ich?
Nee, Noteboom.
Noteboom, ah, okay.
Der Havenstein ist der Right Tackle und ich glaube, Noteboom ist der Left Tackle. Ja.
Ja, auf jeden Fall übel. Da fehlt es wirklich an allem in der Line leider, aber naja. Ja. Es ist, wie es ist. Ich denke, im Moment ist der Value halt so krass low bei Stafford, dass auch da würde ich sagen, wenn ich auf Quarterback, wenn ich jetzt im Rebuild bin zum Beispiel und ich habe auf Quarterback gar nichts, kann da vielleicht mal so ein bisschen die Fühler ausstrecken. Ich möchte, oder Retooling sei besser gesagt, ich möchte nächstes Jahr schon irgendwie angreifen. Ist ein günstiger Zeitpunkt, um hier einen klaren Starter für die nächsten Jahre einzukaufen. Und wir haben ja gesehen, dass er Fantasy Production auch gut liefern kann. Und würde ich auch nicht erwarten, dass das aufhört.
Ja, sehe ich
auch. Der nächste, den wir haben, Justin Fields. Auch da der Value wirklich extrem niedrig mittlerweile. Am Discord haben wir schon ein bisschen diskutiert. Von dem her kann ich mir fast denken, was du sagen wirst. Wir waren uns ja relativ einig. Wir haben ihn eigentlich auch überall, glaube ich, verkauft, so über die letzten Wochen, weil es einfach schlecht ist. Und ich muss auch sagen, das ist für mich einfach ein Process-Play auch gewesen. Ich glaube, dass die Bears weiter weg sind von einer soliden Situation als nur eine Offseason.
Ja.
Und ich weiß zwar, das ist das Gute, wenn also an Fields als Fantasy oder Dynasty Asset, er bekommt alle Entschuldigungen in dieser Welt. So, es ist immer die O-Line, es ist der Coach, es sind die Receiver, also alles ist schuld außer er.
Ja.
Und das hält seinen Value halt. Und ich glaube, das hält auch über die Offseason hinweg. Aber trotzdem will ich damit nichts zu tun haben. Die Situation ist so beschissen, dass Fields zwar, der Score zwar im Moment so ganz solide, eben weil er übers Rushing dann ein bisschen was macht, aber er bringt nichts, keine richtige Difference-Making-Scoring und ich habe auch massive Concerns, was die Future-NFL-Outlook angeht und deswegen, sobald ich da irgendwie, man konnte noch einen 24 First auf jeden Fall bekommen, ich glaube, dass das auch nach wie vor geht, wegen des Name-Values. Ich habe es einfach abgeschrieben, ich sag mal, das Investment war ein schlechtes bei mir. Und das ist halt dann so, lieber jetzt noch raus, als noch weiter warten, glaube ich.
Ja gut, ne? Ich meine, wenn du Fields mit dem Rookie-Pick gepickt hast, ist es vielleicht sogar noch nicht mal so ein schlechtes Investment. Also ich habe ihn auch jeweils, also in 2 Ligen verkauft für einen 24 First. Und ganz ehrlich, das ist halt auch wieder ein First. Ne? Und das muss man sagen. Also im Prinzip hast du einen First ausgegeben, natürlich in der starken Klasse, einen frühen First, das darf man nicht unterschätzen, klar. Dennoch, man weiß nicht, wo werden die 24 First nachher landen. Und dementsprechend bist du eigentlich relativ unbeschadet rausgegangen. Anders sieht es natürlich aus, wenn du ihn in der zweiten Runde in Startups gepickt hast. Das war natürlich eine Bruchlandung.
Ja, also ich meine, was halt dafür wichtig ist noch, und deswegen lasse ich das Argument tatsächlich mal nicht so sehr gelten, weil ich konnte Justin Fields, ich hätte ihn ja verkaufen können. Und ich konnte ihn, also oder ich hätte ihn auch nicht picken müssen. Ich habe ja investiert und habe dafür das aufgegeben, was ich für diesen Pick hätte bekommen können an 102 oder 103 im Rookie Draft, als ich dran war. Und das war halt schon massiv viel mehr als ein 24 First.
Ja, also was ich damit sagen wollte, du kannst ja, ich sag mal das Gleiche, wenn du heute in eine Aktie investierst, gibst 50 Euro aus, so die ist jetzt innerhalb eines Jahres ist die mal bei 250 Euro und ist dann nach einem Jahr wieder bei 40 Euro vielleicht. So, dann hast du 10 Euro Verlust gemacht, jetzt kannst du dich natürlich darüber ärgern, dass du im Prinzip 200 Euro hättest kriegen können oder verdienen können. Ne? Das kann man so oder so sehen.
Aber, ne? Ja, fair, aber ich glaube, als man ihn gekauft hat, waren es 200 und nicht 50. Das ist das
Ja.
Problem. Ist ja
Ja, ja,
nicht
ja.
im Value erstmal hochgeschossen, sondern er war ja schon da oben.
Ja, na gut, du hast
Und das ist
erstmal
schon.
du hast den First ausgegeben, wenn man so
Ja.
will. Den First irgendwann ja
Ja.
auch mal, also das kann man jetzt
Ja.
aus verschiedener Perspektive betrachten, gebe ich
Ja.
dir recht. Sicher. Wenn du
Es geht
den
auch nur
First
darum,
getradet hättest, hättest du wahrscheinlich
ja.
auch mehr bekommen, klar.
Es spielt ja auch gar keine Rolle im Prinzip jetzt, was du im Prinzip hättest damit machen können oder was er hätte wert sein können, hättest du besser verkauft und so. Besser jetzt noch verkaufen als halt gar nicht.
Genau, ja.
Weil das ist dann im Zweifel da jetzt einfach dran festzuhalten, weil man hat ihn zweite Runde Startup gepickt, wie auch immer, bringt auch nichts, lässt
Nein.
den Wert auch nicht steigen.
Nein, genau.
Der nächste Spieler, den wir hier haben, Aaron Rodgers. Das ist natürlich eine ganz andere Situation als bei Justin Fields. Wie machst du denn das?
Wenn ich, also im Prinzip, verkauf Aaron Rodgers. Also ganz ehrlich, muss man eigentlich verkaufen. Ich habe ihn auch noch in einer Liga. Ja, problematisch auf jeden Fall. Also, wenn es möglich ist und selbst als Contender, also ich würde zum Beispiel Aaron Rodgers für vielleicht probieren, mal für Brady und Sackett abzugeben. Vielleicht klappt es sogar noch. Weil ich glaube, die Production
Amen.
ist relativ ähnlich, aber hat ja vielleicht so ein bisschen die Illusion, Brady hört nach der Saison auf jeden Fall auf und Aaron Rodgers, wer weiß. Also, ich bin mir nicht sicher, wer von beiden noch länger spielt, ganz ehrlich.
Hast du nicht, ich weiß ja nicht, ob das jetzt nur so eine Bullshit-Headline war oder nicht, aber ich habe so ein Ding gelesen, 2020, no, in 2022 oder so, weil es halt jetzt gerade ist, no, retirement in sight oder so.
Ach
Also
so,
für ihn, ja.
ja, gut, bla
Keine
bla bla.
Ahnung.
An diesem Punkt in der Saison da irgendwie, ich glaube.
Ja. Ja, also
Keine
auf
Ahnung.
jeden Fall, wir haben es ja schon gesagt, wir haben ja, er hat ja seine Ehe jetzt eh in Sand gesetzt, also was hält ihn davon ab, ne? So.
Wollte gerade sagen.
Und er macht das ja eh nur noch so als Teilzeitberuf irgendwie und ist da Freitag, Samstag irgendwo in New England bei der Hochzeit von Robert Kraft unterwegs
Ja.
und beleidigt dann am Sonntag die O-Liner, wenn sie dann auf den Sack kriegen. Also deswegen, ja, mal sehen. Also Aaron Rodgers, auch ich sag hier ganz klar, einfach verkaufen, weil, also er hat noch ein Value. Ich habe ihn jetzt, okay, das war das Insane, dass das noch ging. Ich habe gesehen, dass er für einen 24 First verkauft wurde. Wenn das natürlich geht, das hast du halt
Schon.
so in einer von 50 Ligen, geht das dann mal. Aber ganz ehrlich, ey, gib mir irgendwie 2 Seconds, gib mir 1 Second und ein Third, gib mir 1 Second und einen Running Back, den ich dann mal so verkaufen kann, vielleicht wieder. Alter, weg damit. Gerade als Rebuilder meine ich.
Ja,
Das bringt
ja.
dir einfach nichts mehr. Das
Nee.
ist. Und
Und wenn man auf ihn angewiesen ist, wie gesagt, vielleicht geht der
ja.
Brady-Deal, aber sonst, ja gut, dann
Genau.
muss ich halt behalten, hab irgendwie mein Quarterbacks 2 Scoring von ihm,
Ja,
naja.
ja. Genau. Entweder retiren auf dem Roster dann, wenn du ihn halt
Ja.
brauchst, oder jetzt verkaufen als Rebuilder, für was auch immer du kriegen kannst.
Ja.
Es wird nicht mehr. Ryan Tannehill. Da muss ich sagen, den würde ich auf keinen Fall im Moment verkaufen. Der Value ist nämlich so niedrig.
Ja.
Der ist ja niedriger als der von Aaron Rodgers, aus irgendeinem Grund. Den verstehe ich nicht. Finde ihn völlig mispriced.
Ja, völlig, sehe ich auch zu 100%. Ich habe es auch nicht, ich verstehe das auch wirklich nicht, weil wie gesagt, also die Average Points per Game sind halt durch die eine schlechte Performance halt relativ, ja, beschädigt, aber sonst, er war halt ein konstanter Scorer sogar. Ne? Das muss man halt wirklich sehen. Und ja, das Einzige ist halt Willis. Ich glaube, die Leute glauben wirklich, dass er für Willis ausgetauscht wird. Das ist, glaube ich, wirklich der
Ja.
Punkt, weswegen er, aber ja, gut.
Ey,
Ich habe da mal einen langen Text.
die Titans gewinnen die Division easy. Die sind im
Wahrscheinlich, ja.
Playoff-Rennen.
Ja,
Das ist
ja.
die sind weit davon entfernt, da das Ding einzureißen.
Ja, können sie auch nicht. Ich glaube, die sind auch in so ein bisschen Cap-Hölle, ne? Also, naja.
Ja, auch die Division ist ja so schlecht. Also Jacksonville ist jetzt wieder da, wo sie
Ja.
immer waren. Das ist lächerlich. Indy völlig im Arsch. Und Houston, ja, sind halt noch weg. Das geht nichts. Also
Nee, genau.
Tannehill wird da nicht gebencht. Auf gar keinen
Nein,
Fall.
nein. Vor allem, er gibt ja auch keinen Grund. Also, er spielt ja nicht schlecht.
Nee,
Also,
nee.
das ist ja, also wenn er jetzt wie Matt Ryan teilweise ja. gespielt hätte, spielen würde, dann könnte ich es ja, ja verstehen, aber also wird nicht passieren. Naja, wie gesagt, aber also Tannehill auch für mich tatsächlich ein Buy für Leute, die wirklich günstigen Quarterback brauchen.
Ja, ja.
Und irgendwie durchs Loch kommen wollen, auf jeden Fall. Also,
ja.
Squad solide.
Denke ich auch. Ja. Wird kein Riesen-Value-Gewinn werden, aber darum geht es bei so einem Deal auch nicht.
Nee.
Dann unser letzter Quarterback Daniel Jones. Da war ich überrascht, dass du ihn nominiert hast, ehrlich gesagt. Denn vom Gefühl her hätte ich gedacht, er ist für seine Verhältnisse wieder relativ hoch im Wert. Ist das nicht so?
Boah, ich glaube nicht. Also ich glaube tatsächlich, dadurch, dass die Giants im Moment so gut sind, hat sich da einfach nochmal ein Fenster geöffnet. Vielleicht, dass Leute das dann mit ihm in Verbindung bringen und sagen, ja, wow, die Offense ist so gut und dann picken sie niedriger und vielleicht machen sie doch noch mit Jones weiter. Was ich denke, wird auf keinen Fall passieren. Aber also, wie gesagt, unter der Prämisse kann man ihn vielleicht verkaufen. Nochmal. Das letzte Sell-Fenster nutzen, bevor er Backup wird. Ja, es ist ja, also ähnlich wie bei Trubisky, ne? Da.
Ja, ich glaube, dass er halt viel besser ist als Trubisky. Aber lass uns über diesen Spieler nicht mehr diskutieren. Ich habe ihn auch abgeschrieben im Großen und Ganzen. Aber ich glaube, dass er ein Starter in der NFL ist, im Vergleich zu Trubisky. Der ist wirklich underwhelming. Aber gut. Muss man sehen. Also klar, ich weiß nicht, was man für ihn bekommt. Wenn ich jetzt hier einen Second kriege, dann auch ganz ehrlich,
weg damit einfach. Ja, klar. Ja. Aber es gab Zeiten, glaube ich, wo du den nicht mehr bekommen hast für ihn.
Ja.
Also ja, gut.
Weiß ich nicht. Ich finde, Garoppolo ist schon ein besserer Quarterback als Daniel Jones wahrscheinlich, oder?
Denke auch, ja.
Ja, von dem her, wenn er dann irgendwo Backup ist, dann kriegst du wieder gar nichts mehr für ihn. Liquidität ist jetzt wichtig, dann, wenn du ihn hast. Das wird jetzt kein Top-10-Quarterback mehr. Das ist, glaube ich, recht klar.
Nee, genau. Und ich sag mal, wenn du zum Beispiel auch Contender bist und ihn hast, als vielleicht als deinen zweiten Quarterback, ne, soll es geben, dann würde ich den zum Beispiel auch probieren, für Tannehill wegzutraden. Weil du einfach von ihm, also von Tannehill einfach ein solideres Scoring kriegst. Der bringt dich halt nie um. Ne? Ja, er wird auch keine 40 scoren. So. Daniel Jones hat vielleicht ein oder zweimal in der Saison mal dieses eine Spiel, was gut ist, aber wirklich gut. Aber ich glaube einfach, dass das Tannehill dir so konstanteres Scoring dann vom QB2 gibt. Und das ist, glaube ich, für mich ein bisschen mehr wert, wenn ich schlechte Quarterbacks habe.
Ja.
Dass sie mich nicht umbringen.
Verständlich. Ja. Gut. Dann lass uns mal zu den Running Backs kommen. Hier der erste und den musst du auf jeden Fall, da brauchen wir deine Expertise. Dein Lieblingsspieler in der NFL wird im Moment nur gebasht. Und jetzt ist die Frage, zu Recht oder zu Unrecht, für Najee Harris, was machst du mit ihm?
Ja, gut, ne? sah nicht so doll aus jetzt über die ersten Wochen, bin ich ja auch ehrlich, ne? Aber ja, also ich glaube schon, jetzt bringe ich mal die Entschuldigung vor hier, ne? Ich glaube, er hatte ja schon wirklich eine Eisenplatte auch irgendwie im Fuß oder im Schuh, Schuh.
Ja. Ach so.
Ja, weiß ich, also irgendwie, ja, ganz komisch. Also auf jeden Fall hatte er eine Verletzung und die ist jetzt rausgekommen und aus meiner Sicht sah er schon ein bisschen besser damit auch aus. Ohne das aus. Danach ging auch der Rush-Share von Jalen Warren runter im Vergleich zu den Vorwochen. Ne? Also jetzt, wo er dann fit war, gut, dass die Steelers halt im Moment kacke sind. Also die Offensive liegt natürlich auch an Rookie, scheiß Gegner jetzt gehabt und das Schedule, wir haben ja einmal drüber gesprochen, auch ist jetzt auch nicht so prickelnd. Ich würde ihn aber nicht low verkaufen. Also bei den Preisen im Moment, also würde ich ihn nicht low verkaufen, bin ich ehrlich.
Also aus meiner Sicht ist bei Najee Harris immer so gewesen, ich habe schon verstanden, warum viele gesagt haben, dass er als Running Back halt kein so guter Running Back ist wie ein Jonathan Taylor zum Beispiel oder kein solches Ceiling hat, einfach athletisch und wie er spielt und so weiter. Aber was ich immer nicht gecheckt habe, ist, warum man ihm nicht Credit gibt dafür, dass er halt so ein Volume handeln kann. Dass er eben so ein Workhorse ist und so viel Touches kriegt und dieses Volumen, Opportunities King. Und gerade in PPR war das halt einfach viel wert. Jetzt ist das Problem natürlich, jetzt kriegt er das Volumen nicht mehr. Und das ist halt einfach fuck. Ja, natürlich ist das in der Offense, wirst du jetzt keine grandiosen Effizienzzahlen auflegen. Das heißt, in dem Moment, wo das Volumen weg ist, ist auch seine Produktion weg. Das ist klar. Ist jetzt blöd, ja? Ist für einen Contender irgendwie uninteressant. Für einen Rebuilder, ja, gut. Trotzdem sage ich halt, er ist ein First-Round-Pick gewesen bei den Steelers, der kommt nächstes Jahr in sein drittes Jahr in der NFL. Er hat an sich die Touches immer bekommen. Mike Tomlin mag doch trotzdem an sich so ein Workhorse. Was ist, wenn Najee wieder fit wird? Hat er dann nochmal eine Top-5-Season als Running Back im Tank? Ich glaube schon. Aber es muss halt das Volumen kommen. Ob es kommt oder nicht, keiner kann sicher sagen. Verscherbeln würde ich ihn auch auf keinen Fall, weil Draft-Kapital, Vertrag und so, das ist da. Talent ist auch da, von dem her Ding. Aber ja, klar, im Nachhinein bin ich auch froh, dass ich Najee verkauft habe, irgendwie nach der Saison. Zufällig halt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe das jetzt nicht kommen sehen, dass der so abstürzt, value-wise. Von dem her ist jetzt für mich soweit gut gelaufen. Aber hätte ich ihn noch, würde ich ihn im Moment auch eher nicht verkaufen. Dafür ist der Value einfach zu low.
Ja, und wie gesagt, also ich bin wirklich gespannt, wie sich das entwickelt. Jetzt müssen ja auch in der Offense Antworten finden. Ja. Und das größte Problem bei Najee ist einfach, die Receiving Work ist halt extrem runtergegangen. Mhm. Und da bin ich mal gespannt, ob sie da was ändern werden. Weil ja, gut, ich glaube, die müssen irgendwie den Ball bewegen. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass es tut.
Das Problem ist doch, dass die wirklich Jaylen Warren im Third Down aufs Feld schicken auch vermehrt. Und das ist natürlich, Najee war halt King, weil er halt in jedem Third Down im Prinzip am Feld stand für die Steelers letztes Jahr. Und ich hätte es niemals kommen sehen, dass sie ihn nicht früh im Down für Rushes, sage ich mal, rausrotieren, sondern dass sie ihn auch im dritten Down runternehmen. Aber gut, muss man
ich
hab, sehen.
Also ich habe jetzt die Zahlen hier jetzt nicht die Third Down Zahlen auf, aber wo Jaylen Warren hatte in jedem Spiel ein Target, außer in dem gegen Buffalo, da hatte er 5 und danach 0. Also okay. Ich bin wirklich, ja, bin gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Aber ich glaube halt einfach, du wirst auch in 5 Wochen für ihn noch den gleichen Preis bekommen wie jetzt. Ich glaube, der wird nicht weiter abstürzen.
Von daher. Nee, also der Name Value ist jetzt, ich glaube, wir sind jetzt am Floor einfach angekommen. Und ja. Jetzt einfach warten.
Jo.
Alvin Kamara. Sell low. Oder
nö,
nicht?
Nö. Also, wieder. Als Rebuilder natürlich. Also, beziehungsweise, vielleicht würde ich da auch nochmal warten. Ne? Vielleicht nochmal das Spiel. Weiß ich nicht. Gegen die Cardinals. Jetzt ist doch ein gutes Matchup. Heute Nacht. Ja. Und wahrscheinlich, wenn ihr die Folge hört, hat er 5 Punkte gemacht. nee, aber ja, also ich glaube schon, dass es ein gutes Matchup ist auch und dementsprechend, aber Kamara sollte halt in keinem Rebuilder-Roster irgendwie mehr rumtouren, glaube ich. Ja. Aber als Contender behalte ich ihn auch.
Ja, als Contender hat man vielleicht keine andere Wahl, aber trotzdem glaube ich, Name Value ist noch da. Also ich würde es auf jeden Fall überlegen und ich glaube, dass er vom Prinzip her, ich glaube, dass da die besten Tage irgendwie vorbei sind. Kann dieses Jahr jetzt schon nochmal okay sein. Was ich aber finde, was total vergessen wird mittlerweile, ist diese Suspension, die da wahrscheinlich nächstes Jahr dann kommt. Und die haben viele nicht mehr im Kopf und irgendwie so, Alvin Kamara, ja, produziert er ganz gut. Und dann auf einmal kommt in der Offseason wahrscheinlich der brutale Value-Absturz. Heißt, wenn es hier eine Möglichkeit gäbe, auch als Contender, sage ich mal, mich seitwärts zu bewegen und zu Lenny zu kommen oder so, dann würde ich es halt sofort machen. Und daher für mich, Kamara, ja, sell low.
Ja, gute Frage. Ja. Glaube. Ja, weiß ich nicht. Da bin ich, also natürlich, das Suspension ist natürlich ein Punkt, ne? Da gebe ich dir schon recht. Und wenn man einen vernünftigen Wert bekommt, den man wieder reinvestieren kann, kann ich damit übereinkommen auch.
Ja. Dann haben wir einen nächsten, Aaron Jones. Was machen wir mit ihm?
Ja, für einen Second verkaufen, egal was los ist.
Auch als Contender würdest du es machen?
Ja, glaub schon. Ich glaube,
Das
also
ist schon
ich.
krass, ne? Wir haben echt so hohe Erwartungen an Aaron Jones gehabt und jetzt merken wir wieder, wir können diese, Davante Adams hat nicht gespielt, Splits aus seiner bisherigen Karriere streichen. Das war richtiger
Ja.
Scheiß.
Na gut, man muss auch einfach sagen, die Green Bay Offense ist halt um so viel schlechter und ineffizienter. Das ist halt das Riesenproblem.
Ja.
Also das Problem ist einfach, die haben nicht mehr diese Goal-Line-Opportunity und sowas. Ne? Das ist halt einfach das, wodurch Aaron Jones halt massiv leidet. Und ich habe ihn ja auch, ich habe auch kein Problem eigentlich, wenn ich drüber nachdenke, ihn im Roster zu halten, weil ich kann ihn hin und wieder starten. Vielleicht gibt er mir noch mal so zwei, drei explosive Wochen. Ja,
Ja,
alles
ja.
okay. Also ja, aber es ist nicht die Erwartung hat er auf jeden Fall nicht erfüllt.
Ja, ist echt sehr, sehr traurig. Ich muss mal gucken. Ich glaube halt, dass sein Target Share zum Beispiel dieses Jahr wirklich wieder genau so ist, wie es immer war im Prinzip. Und das finde ich halt schon. Also das haben wir ja beide überhaupt nicht kommen sehen eigentlich, weil die Erwartung schon war, ein Aaron Jones wird jetzt ohne, ja 11% ist er jetzt dieses Jahr, was für ein Running Back okay ist. Aber ich habe ja wirklich gedacht so, er wird jetzt nicht Wide Receiver 1 quasi in Green Bay, aber er sieht halt schon viel mehr Targets und jetzt sieht er weniger als im Vorjahr. Das finde ich halt, also verstehe ich nicht. Also
Ja,
nicht nur
naja.
absolut, sondern halt einen kleineren Share. Also komisch einfach. Aber gut.
Ja, hätte ich auch anders erwartet.
Deswegen ja, Sell, auch aus meiner Sicht. J.K. Dobbins ist der nächste und für J.K. Dobbins muss ich fast meine Lanze brechen, glaube ich. Da ist der Value aus meiner Sicht jetzt so niedrig, dass das mal so ein Running Back ist, wo ich tatsächlich, glaube ich, eher fast langsam in die Buy-Fraktion reingehöre, weil ich sage, ich glaube immer noch, dass der in Baltimore eine Rolle haben wird. Ich erwarte keine irgendwie krasse Produktion oder so, oder dass der jetzt seine Running Back 1 Saison eine nach der anderen reinläuft, aber wir sind auf einem Preis angekommen, wo ein Clyde Edwards-Helaire geht und J.K. Dobbins traue ich es halt zu, dass er ein Running Back Backfield mal in Sachen Snapshare und Opportunity Share anführt und allein deswegen finde ich ihn langsam attraktiv.
Finde ich tatsächlich auch, also ich erwarte diese Saison auch nicht mehr das Riesending so von ihm. Vielleicht so im hinteren Teil, aber auch für einen Rebuilder gar nicht so uninteressant, ne?
Ja, genau.
Tatsächlich mal als Running Back.
Wenn wir schon immer sagen, wir wollen weniger Wert in die Running Back Starter investieren, das ist mal wirklich einer, den man günstig haben kann und der, glaube ich, wirklich noch 2, 3 Jahre eben auch so wie so ein Miles Sanders letztes Jahr so zu
Ja.
kaufen ist, so im Preis. Und wenn das geht, why not?
Ja, ist gar kein schlechter Vergleich eigentlich.
Dann der nächste Kandidat, Elijah Mitchell. Wie siehst du ihn?
Puh, tja, also das Problem ist einfach, wenn ich einen Second jetzt für ihn bekomme, dann ist er weg.
Ja.
So, ganz einfach. Also, aber es war vorher schon schwer, ihn zu verkaufen und es wird jetzt nicht leichter geworden sein.
Ja, du musst warten, bis er wieder fit ist. Also aus meiner Sicht ist er im
Ja.
Moment auch einfach ein Hold. Ich habe nur einen Share, ich bekomme ihn in Best Ball nicht verkauft. Ich will ihn wirklich unbedingt verkaufen. Ich sage, ich versuche ihn irgendwie in Packages reinzubringen mit sogar interessanten Spielern und jeder so will mit dem Niners Backfield nichts zu tun haben.
Ja, gut, das ist ja sowieso der Standardspruch.
Ja.
Aber,
Ja,
ja.
gut, ich meine in Best Ball eh nochmal eine andere Nummer.
Ja.
Und deswegen, aber im Prinzip bin ich auch bei dir hier verkaufen. Ich glaube, die Zeit ist vorbei und war ein netter Ride mit Elijah Mitchell durch seine Rookie-Season auf jeden Fall.
Ja, wenn man ihn da gut verkaufen konnte, ne?
Das Gute Alte, ich lege einen Second drauf und kriege einen First zurück.
Ja. Das
War der
ist,
Move.
ich sag mal, das ist das Devin Singletary
Ja.
Movement. Also ohne Scheiß, das ist nicht der Enkeltrick, das ist der Singletary-Trick. Das hat sich weitergezogen mit Michael Carter.
Ja, stimmt, genau.
Ne? Da schauen wir
Ja.
mal, wie
Damien
es
Pierce.
weiter.
Ja.
Damien Pierce will ich da ausklammern, aber
Damien Pierce
nein.
bleibt, oder wie? Damien Pierce ist jetzt different.
Ja, du, der spielt gut.
Alter.
Der spielt
Ich hab.
sehr gut sogar. Und was Houston braucht alles, nur kein Running Back.
Ja, stimmt. Das hat auch die Jacksonville Jaguars nicht davon abgehalten, den
Ja,
25.
gut.
Pick
Da
in
war
einen
Urban
Running Back zu
Meyer
investieren, aber
Coach, ne?
ja, ich gebe dir recht. Nee, aber das, ja gut, ist nicht unser heutiges Thema. Ich nehme auf jeden Fall das L. Man hätte Damien Pierce unbedingt draften müssen, allein für das, was er jetzt wert ist, war es wahrscheinlich Return on Invest der beste Draft-Pick aus dem letzten Rookie-Draft. So mit Chris Olave vielleicht geteilt. glaube ich.
Aber du hast Dameon Pierce halt eine Runde später gedraftet als Olave. Ja, und ich glaube, halt, du kannst mittlerweile für Pierce fast jeden anderen Spieler des Drafts kaufen. Außer. Oh,
glaubst du? Die guten, nee, die guten jungen Receiver kannst du nicht kaufen.
Boah, ich glaube schon. Manche schon.
Junge, dann würde ich aber laufen damit. Und
ich glaube, Drake London wird eng. Also den kannst du dafür nicht kaufen. Ja. Aber alle anderen glaube ich mittlerweile schon.
Crazy. Gut. Interessant. Der nächste, den wir haben, ist Zeke Elliott. Und da muss ich sagen, ich war ja sowieso schon auf dem Schiff vor der Saison. Spielt genau, wie ich es erwartet habe. Oder scored auch genau, wie ich es erwartet habe. Klar, jetzt kommt Deck zurück, aber ich glaube nicht dran. Für mich ein Sell-Low-Kandidat, für was auch immer ich noch kriegen kann. Okay, nicht für ein Third, aber Second, hier, yeah, und dann ist er weg.
Ja, ist halt wirklich dann, ne? Also, er scored dir halt irgendwie, also, wie gesagt, er hat halt überhaupt kein, irgendein Value über einen Replacement-Spieler wie zum Beispiel Jeff Wilson.
Ja.
Also so, ne, klar, das Einzige, dass er halt Touches sieht, ne? Das ist der Einzige. Also das und auch das sicher bis zum Saisonende, da kannst du dir immer, den kannst du als Running Back 2 reinstellen und er macht dir halt deine 10 Punkte und ciao, ne? Das tut halt nicht weh.
Ich muss mich auch echt ein bisschen, ich hab halt auch keinen Zeke Elliott Share, deswegen ist mir tatsächlich gar nicht so bewusst gewesen, dass eigentlich er bekommt 10 bis 20 Touches so hier drin und wir wissen ja auch, Dallas hat gute Gamescripts dieses Jahr. Die Defense ist brutal. Jetzt kommt Deck zurück und jetzt sehe ich gerade den Schedule auf.
Ja, ich habe es auch gerade aufgemacht.
Detroit, Chicago, Green Bay, Minnesota, Giants, Indy, Houston, Jacksonville, Philly. Okay, bis Philly. Aber also ich sag mal, jetzt bis Woche 15, da ist eine Bye dabei, sind die Cowboys immer Favorit.
Mhm.
Ich glaube, ich gehe Sieg einkaufen, weil ich glaube überhaupt nicht mehr ans Talent oder an seine Skills, sag ich mal. Aber und er sieht auch keine Targets so im Großen und Ganzen. Aber gut, es war auch Cooper Rush. Jetzt kommt Deck zurück. Die Offense wird besser und die Cowboys werden. Ich wäre nicht überrascht, wenn er ab jetzt 20 Carries im Schnitt pro Spiel sieht. Bis Woche 16.
Ja, gut, die sieht er ja schon fast. Also, ja, nicht ganz. Aber
er hat ja einmal über 20.
Ja,
runter. Gut, aber
aber Touchdowns werden halt hochgehen, glaube ich.
Ja, genau. Touchdowns gehen hoch, Carries gehen hoch, Targets gehen hoch, es geht alles nach oben. Eigentlich muss man Sieg jetzt kaufen. Ja. So als Depth Piece. Und der ist wirklich super günstig.
Besonders als Zero RB Team.
Ja, genau.
Ne? Für Hashtag Team Zero RB.
Ja, wir sind jetzt Team Zero RB. Grüße an Matze.
Ja, genau. Deswegen, nein. Also, aber dafür ist das natürlich ideal, wenn du keinen hast. Und
stimmt. Ja, definitiv. Ich muss mich komplett korrigieren hier. Ja, ja. Mein Impuls ist Sell, Sieg, aber man muss switchen. Man bekommt ihn ja zum Beispiel für einen James Cook.
Ja, boah. Ja, James Cook, ne? Das wäre halt eigentlich mein diesjähriger Singletary gewesen.
Ja, ja.
Aber leider hat er es verkackt.
Leider hat er nicht die Singletary-Qualität.
Ich habe sehr oft James Cook über Dameon Pierce genommen. Ja. Das schmerzt.
Ja.
Meine Fresse, ich hatte Dameon Pierce auch relativ hoch, glaube ich, in so einem Rookie-Ranking, Running Back-Ranking.
Ja.
Verdammte Axt.
Naja. Wir machen, vielleicht können wir das nächste Woche machen, Redraft die 22 Rookie-Klasse. Mal so, ein Zwischenstand.
Ja, das will ich auch mal machen. Ja, klingt gut.
Da muss ich viele L's nehmen. Ei, 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 ei. Das wird eine üble Folge.
Schmerzhaft.
Ei, ei, die wird schmerzhaft. Da werde ich, da muss ich, da muss ich was
da
nehmen.
Du aber gut.
Ja, genau. Ach, ich bin krank. Ich habe einen Gast eingeladen für wir. Gut, aber wir kommen zu einem weiteren Spieler. Da muss ich kein L nehmen. Das ist nochmal eine kleine, da können wir jetzt nochmal eine Victory Lap drehen, bevor es uns dann komplett den Abgrund reißt.
Ja.
Antonio Gibson.
Ja, fang an, komm, gönne ich dir.
Ja, gut, das ist ja, da haben wir uns ja nicht, da sind wir nicht auseinandergegangen. Antonio Gibson war der einfachste Sell eigentlich der ganzen Offseason, muss man sagen. Und dann auch, also nach Woche 1 nochmal ein kleines Sell-Fenster und so aufgegangen, wer es jetzt nicht getan hat. Ist schade drum, aber ich glaube, da war es einfach klar. Wir müssen alle dann, denken wir uns im Nachhinein, hey, es war so klar, das Team hat uns alles gesagt, was es irgendwie kann, dass es nicht an Antonio Gibson glaubt. Ich meine, natürlich was, weißt du, wenn wir sagen, sell for whatever you can get, kann dumm ausschauen, wenn er jetzt zur Trade Deadline irgendwo hingeht und eine Workload kriegt. Aber ich glaube einfach, Antonio Gibson hatte irgendwie 50 Carries am College, glaube ich, insgesamt.
Ja.
Oder zumindest in seiner letzten Saison 30 oder so. Es ist einfach, er ist kein Workhorse Running Back in der NFL und ich glaube auch nicht mehr dran. Deswegen,
nee. Scheiß drauf. Man kann jetzt diesen letzten Strohhalm nehmen, den, also Gibson sah echt im letzten Spiel, ich habe es gesehen, sah er echt okay aus, denn das muss man sagen, und auch explosiver als Robinson, aber was es auch immer das wert ist, ne? Rivera hat nach dem Spiel gesagt, okay, wir wollen ihn mehr einbinden und so weiter. Das kann man jetzt nochmal schön als Strohhalm nehmen, um ihn dafür einfach nochmal zu verkaufen. Ne? So, wenn du einen Second für ihn bekommst, ciao.
Ja. Auch hier, wenn du jetzt zum Beispiel die Production von Zeke Elliott bekommst, ich glaube, die kannst du, ich glaube, das geht. Ich glaube, der geht durch.
Ja, das denke ich auch.
Wenn du Glück hast bei dem anderen. So,
ja.
Aber ja, das wäre da schon. Einfach weg damit.
Ja.
Zeit ist vorbei. Gut, so, und jetzt nehmen wir aber mal so unser ganz dickes L. Da können wir jetzt mal den Kiefer ausrenken. Ist wirklich unangenehm, Cam Akers, Phil. Wie konnten wir die Anzeichen übersehen und wieso haben wir auf einen Running Back gesetzt, der die Achillessehne gerissen hatte?
Ja, war halt Bias, ne? Wir mochten Cam Akers so sehr und ich glaube, das war halt einfach das Problem.
Haben wir die Augen vor der Realität verschlossen?
Bestimmt. Teilweise.
Wahrscheinlich.
Ja, naja, jetzt ist, man sagt doch immer, naja, so die ersten 6 Monate, in diesem Fall waren es vielleicht auch 12, ist der Chemie-Cocktail so sehr, dass man so in Love ist und dann, gut. Bittere Realität, wir wurden geerdet, kann man sagen und schauen wir mal, vielleicht wird er noch getradet oder sowas. Ja, ist halt einfach miserabel und wenn ich für Akers jetzt irgendwo einen Second noch bekommen kann, dann muss man es.
Verkaufst du ihn für 2 Thirds?
Oh, ich glaube, das würde ich noch nicht übers Herz bringen. Einfach aus Hoffnung, dass er noch getradet wird.
Ja, ich glaube, wann ist ein Trade-Deadline eigentlich?
1. November, glaube ich.
Also haben wir noch 10 Tage.
Ja.
Ja, ich muss echt sagen, ich weiß, dass es vernünftig ist, ihn jetzt noch zu verkaufen. Eigentlich, also eben für 2 Drittrunden-Picks und einen neuen Running Back vom Wafer aufzunehmen, ist, glaube ich, die kluge Ganz Variante, total, falls du die. Aber es ist, ich schaff's auch nicht. Ich schaff's einfach nicht. Es ist so schmerzhaft. Dieser Spieler hat echt mein Herz gebrochen. Und ich weiß, es wird weitergehen. Sie werden ihn nicht mal getradet bekommen. Er wird der fucking Backup von Daryl Henderson sein, 5 Carries pro Spiel bekommen für 8 Yards und 2 Targets, kein Catch, es wird so übel. Genau. Also, ja.
Und dann verletzt Henderson sich und dann startet Kyron Williams über ihn.
Ja.
Der größte Stinkefinger, den man nur bekommen kann. Naja. Ja.
Das ist ein gutes. Cam Akers ist das beste Beispiel, dass wir keine erfolgreichen Dynasty oder Fantasy Football Manager sind, weil wir so viel besser Spieler evaluieren können als die NFL oder der Rest der Welt, sondern das ist nicht der Vorteil.
Ja,
wir liegen auch oft falsch.
Ja, es hätte so schön sein können.
Ja.
Und ich glaube immer noch, hätte er sich nicht verletzt, dann wäre er jetzt, würden wir sehr viel anders über ihn reden. Aber gut, müßig darüber zu spekulieren.
Was hat der in den Playoffs damals aufgelegt? In 3 Spielen 5 Touchdowns und im Schnitt 120 Yards pro Spiel?
Ja, irgendwie sowas, ja.
Bevor er sich dann verletzt, es war so krank.
Ja.
Gut, okay. Das haben wir hinter uns gebracht. Das tut gut. Dann David Montgomery.
Ja, ist dabei, seine Rolle irgendwie oder zum Teil an Khalil Herbert zu verlieren, beziehungsweise da eben diese Workhorse-Rolle einzubüßen und das ist halt das Einzige, was ihn irgendwo wertvoll gemacht hat.
Mhm.
Und der Vertrag läuft aus. Klar, kann sein, dass der nochmal so ein James Conner-Ding hat, irgendwo hinkommt und da noch einigermaßen produktiv sein kann. Alles okay, aber weiß nicht. Ich bin eh noch nie ein großer Montgomery-Fan gewesen. Er hatte einmal diesen League-Winning-Stretch. Ich weiß nicht, das ist schon ein paar Jahre her. Vor 2 oder 3 Jahren oder so.
Da war ich, glaube ich.
Ja, da hat er so einen richtigen Cake-Schedule. Hat alles in den guten Boden gerannt.
Ja, ja.
Aber dann ansonsten war das auch alles Also er ist halt solide, aber mehr nicht. Und wenn ich den irgendwie doch gut verkaufen kann, ciao.
Da gab es doch dieses unfassbar geile, diese Einblendung damals, wie sie ihn vorgestellt haben. So mit Feed off irgendwie und dann Vision off und da immer irgendwelche so krank guten Running, so Saquon Barkley und so völlig übertrieben halt, also so als wäre er der beste Running Back aller Zeiten irgendwie. Das ist so ein geiles Meme einfach. David Montgomery ist halt so ein richtiger Just a Guy Running Back.
Ja, genau.
Und ja, das ist einfach, ich würde ihn auch verkaufen. Ich glaube nicht dran, dass er irgendwo jetzt diese krasse Rolle bekommen wird und ja. Hier, Feet of Saquon Barkley, Vision of Le'Veon Bell, Strength of Ezekiel Elliott und Athleticism Sony Michel. Wie hat denn Sony Michel eigentlich dahin gesagt? ich glaube, das war rund um den Draft irgendwie damals. Ja. Wurde so. Also,
Hauptsache er hat nicht die Knie von Sony Michel. Da ist ihm schon geholfen.
Ja. Naja, okay. Also, das zu Monty. Gut, jetzt kommen wir zu den Wide Receivern und wir starten mit Rashad Bateman. Und ich muss sagen, Rashad Bateman, ich bin schon enttäuscht, aber ein Spieler, der, wenn er am Feld steht, halbwegs ordentlich produziert, würde ich nicht verkaufen. Ich glaube, hier noch ans Talent würde ich halten und nicht low verkaufen.
Nee, low würde ich noch nicht verkaufen. So einen normalen Preis, klar, aber nicht
ja,
low.
Ja, klar. Im Moment ist der Marktwert halt relativ low, würde ich sagen, oder? Deswegen.
Boah, es geht. Hold. Ich glaube, er wird. Also, ich glaube, das ist noch akzeptabel.
Okay. Traylon Burks.
Es auch da, ne? Ist halt schwierig. Entweder du hältst ihn jetzt halt einfach, wartest ab. Die Ansätze waren auf jeden Fall grundsolide. Ich sage es ganz ehrlich: Wenn mir einer 23 First bietet, glaube ich, wäre ich ihn los.
Ja. Ja, klar, würde ich auch machen, aber das ist nicht sein Wert, oder, im Moment?
Wahrscheinlich nicht.
Deswegen, klar, das ist ja nicht low, finde ich. Nee. Also, ich glaube, da ist er schon, klar, weil 23 First, da haben wir letztens den Mockdraft gemacht auch und so, da bekommst du Ende der ersten Runde auch super Prospects, von dem her, warum? Ja. Da hast du nichts verloren. Aber ich muss dann sagen, ich glaube, dass das oftmals nicht gezahlt wird und Burks, im Prinzip hat er bisher noch nichts gezeigt, was uns jetzt komplett abschrecken muss. Und jetzt ist er halt
nee, verletzt, nein, nein.
Das also, passiert. Deswegen, keine Panik bei Traylon Burks, würde ich sagen.
Nein, genau, es ist jetzt noch nicht das L, ne? Also es ist halt eher so ein bisschen, wie gesagt, wenn ich einen neuen Versuch bekomme, auf jemanden so zu treffen, dass er den Wert von Drake London hat, dann probiere ich das auch mal.
Ja, und vor allem, du kannst dann, wenn du jetzt den 23 First zum Beispiel auch hast, dann ist auch egal, was er jetzt von jetzt an macht in seiner verbleibenden Rookie-Season. Dir kann es einfach egal sein.
Genau.
Gut. DJ Moore. Und dann starte ich mal mit DJ Moore. Für mich tatsächlich eher ein Sell-Low. Also gerade als Contender echt ein Sell-Low. Wahrscheinlich habe ich seine Production schon eingeplant. Wenn ich ihn jetzt irgendwie verkaufen kann, würde ich ihn verkaufen. Muss aber trotzdem sagen, ich bin noch nicht raus, was DJ Moores Talent angeht. Situation ist scheiße, aber die Panthers sind on track für den Number One Overall Pick im Draft. Und ganz ehrlich, selbst wenn ich gar nicht abwarten muss, dass das dann auf dem Feld hittet, was macht's mit DJ Moores Value, wenn da Bryce Young oder CJ Stroud im April hingedraftet werden? Deswegen als Rebuilder oder Retooler behalte ich ihn auf jeden Fall oder versuche ihn sogar im Moment günstig zu kaufen. Als Contender spekuliere ich nicht drauf und versuche halt den Name aus dem Name Value was zu machen und mir Production einzukaufen.
Ja, also man hat halt irgendwie, also man hat halt keine Nerven mehr dafür, das Ding auszuhalten. Irgendwie. Weiß ich nicht. Boah, ich glaube, für einen 23 Second wäre er weg bei mir.
Echt?
Ja. So. Ja, ich habe keinen. Von daher. Also, bin damals irgendwann rausgegangen, nachdem das wirklich schon das zweite Mal enttäuscht wird. Und jetzt mittlerweile bei der fünften Enttäuschung muss man nicht mehr dabei sein.
Ja, klar. Verstehe ich. Eine der schlechtesten Situationen in der NFL über Jahre ist schon unglaublich.
Ja, ist so.
Ja, der nächste, und jetzt das Problem ist jetzt natürlich beim Value, irgendwann ist das Alter nicht mehr da, um das zu entschuldigen.
Genau.
Um das aufzuhalten. Jetzt kracht der Value zusammen.
Ja.
Trade der nächste Green kann. Ja. ja, Alter, das wäre natürlich brutal. Ja. Aber wir glauben es beide nicht. dann Elijah Moore. Soll ich anfangen mit dem Kollegen?
Mach mal.
Ja, tatsächlich für mich sehr low, tatsächlich, weil ich glaube, dass wir noch nicht am Low-Punkt angekommen sind. Auch der Kollege bricht mein Herz. Und ich glaube eigentlich auch hier noch ans Talent. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es verschwunden ist, aber auch da, die Umstände werden sich nicht so schnell ändern. Und warum soll ich da jetzt noch mehr Zeit verlieren? Wenn ich kein absoluter Rebuilder bin und das aussitzen kann, versuche ich hier rauszukommen und ein Second zu kriegen. Also auch eher Second, dann ist er bei mir weg.
Ja, definitiv. Also im Prinzip jetzt ja, Worst-Case-Szenario, ne? Was
Ja.
da eingetreten ist.
Ja.
Und dementsprechend, ja, muss man machen. Dann nimmt man lieber den Second mit, probiert im nächsten Draft irgendwie den nächsten Amon-Ra St. Brown zu finden.
Ja,
Und
absolut.
ja, ne? Also, und nee.
Gut. Nächster Spieler ist Sky Moore.
Ja. Wäre mir jetzt noch zu früh, den Low zu verkaufen.
Für mich auch tatsächlich, gut, vielleicht ist das jetzt ein bisschen durch meine Brille, weil ich ihn eh zu oft habe, um ihn jetzt noch aggressiv einzukaufen, aber es gibt durchaus Anzeichen, dass er nicht so schlecht ist. Das heißt, wenn er am Feld steht, sieht er viele Targets und er kommt auch langsam mehr aufs Feld und verdrängt da jetzt Mecole Hardman ein bisschen oder frisst in dessen Rolle mehr und mehr rein. Das ist gut. Von dem her würde ich im Moment nicht low verkaufen. Aber wie gesagt, würde auch nicht aggressiv einkaufen. Also, ich habe gerade vorhin ein Angebot bekommen, Bateman abgeben, Sky Moore bekommen. Da habe ich abgelehnt.
Ja, das geht. Nee, hätte ich auf keinen Fall gemacht.
Ja.
Nein, für mich ist Sky Moore aktuell noch ein Hold. Ich will sehen, was die Saison bringt. Und dann muss man sagen, man bekommt ja auch nichts mehr für den. Also, man bekommt ja, also ich glaube nicht, dass du einen Second noch für ihn bekommst im Moment.
Ja, weiß ich, ja, kann, ich habe es nicht versucht, den zu verkaufen, ehrlich gesagt, aber ja, kann schon sein.
So, und dementsprechend, nee, ist für mich ein Hold.
Ja. Michael Thomas ist wahrscheinlich ähnlich. Was bekommen überhaupt für Michael Thomas noch?
Second, würde ich sagen.
Ja.
Ja.
Aber auch mit Glück, oder? Also ganz ehrlich, also Sky Moore würde ich auf, also wenn ich Michael Thomas oder Sky Moore, finde ich ja eindeutig Sky Moore. Egal in welcher Situation, ob Contender oder Rebuilder.
Nee, Contender hätte ich auf jeden Fall lieber Michael Thomas. Also,
Echt?
ja, ich glaube, dass er nächstes Wochenende jetzt, heute Nacht ist er raus, aber dass er dann wiederkommt, so wie es alles, was ich so lese. Und ich glaube einfach, dass Michael Thomas immer noch einigermaßen produzieren kann.
Sah mir ziemlich washed aus, ehrlich gesagt, so. Aber mal sehen. Mal sehen.
Ja.
Gut. Also wenn ich da einen Second krieg, dann ciao. Und dann kaufe ich mir mit dem Second irgendwas anderes.
Ja, fair.
Kadarius Toney. Ja, gut, da haben wir, glaube ich, schon lange gesagt, wir sind raus, aber was bekommen wir für den noch? Verkaufst du für einen Third?
Ja. Kein Problem. Also das Best-Case-Szenario ist, glaube ich, dass er getradet wird.
Hm.
So, ne? Das wäre für ihn oder für den Value von ihm das Best-Case-Szenario. Dann kann man vielleicht noch einen Second rausschlagen, wenn die Situation passt. Ansonsten, ja, der kommt nicht mehr aufs Feld, wenn
Ja.
die Giants mit David Sills und Richie James spielen. Und das sagt, glaube ich, alles.
Ja, ist für mich auch sell for whatever you can get. Falls da noch irgendwie ein Believer in der Liga ist, dann weg damit.
Ja.
David Bell, der tut auch weh, muss ich sagen. Aber ja, da bin ich auch mittlerweile echt. Also, ich meine, da kriegst du, glaube ich, gar nichts mehr, ehrlicherweise. Also ich weiß nicht. Ich habe heute einen Share verkauft bekommen tatsächlich. Einfach mal ein
Ja.
Angebot random geschickt und da dachte ich mir, und ich glaube, das war auch einfach jemand, der David Bell halt Pre-Draft mochte, genauso wie ich. Also es ist einfach durch das Thema irgendwie. Das Problem ist, David Bell ist am Feld gar nicht so wenig. Ich glaube, 60% der Routen oder so läuft er. Und ich glaube, seine Yards per Route Run sind 0,7 Yards. Das ist absurd schlecht. Also er verdient gar keine Targets. Es ist kompletter Wahnsinn. Ich verstehe es auch nicht, aber war ein kompletter Miss.
Ja, wahrscheinlich schon. Also ich würde, wenn das
Watson?
Roster tief genug ist, würde
Achso.
ich ihn halt noch ein bisschen behalten. So, das ist okay, einfach nochmal abwarten. Vielleicht hat er mal ein gutes Spiel, wo er vielleicht ein paar mehr Targets bekommt. Und Entweder ein Touchdown fängt, so vielleicht kannst du noch mal ein bisschen mehr für ihn kriegen, aber grundsätzlich stimme ich dir dazu, hab da jetzt auch keine harten Gefühle.
Vielleicht findest du noch irgendeinen Believer, weil es ja, Prospect Profile gut war.
Glaube ich schon.
Dann mal schauen, ob du noch was kriegst. Würd's nutzen. Allen Robinson.
You can all can have your late 23 first. Kann ich da nur sagen. Berühmtes Zitat, guckt da gerne in unseren Discord, in Twitter Deluxe Channel rein, da findet ihr den Kontext dazu. Allen Robinson, absoluter Sell für mich. Man kann vielleicht nochmal vom Name Value profitieren, aber dass der wäre, also wenn du noch einen Second Field bekommst, ist schon sehr gut.
Weißt du, was ich krass finde? Allen Robinson ist der Wide Receiver mit den meisten Endzone-Targets dieses Jahr.
Ja.
9 schade. Endzone-Targets. Das ist unglaublich. Also, ich muss sagen, was hast du gesagt? Ein Second? Wenn man den,
ja, den kriegt? Wenn man klar, den kriegt, dann kann man glücklich sein. Ja,
ja, ja. Das ist ein Wahnsinn. Also, ich glaube, den Preis kriegst du aber nirgendwo.
Nee,
oder würde mich wundern. Ich glaube, wir bewegen uns. Also, wir waren ja, glaube ich, nicht mehr weit davon entfernt, dass Allen Robinson in Dynasty gecuttet wird. Aber das ist natürlich auch eine Overreaction auf Punkte, weil der Mann steht am Feld zumindest. Der läuft Routen und so, wird eingesetzt. Wie gesagt, Endzone-Targets. Ich muss auch sagen, als Contender, wenn jetzt heftig Bye-Weeks reinkommen und man kein so tiefes Roster hat, man kann den halt aufstellen und eben auf den Touchdown hoffen. Ja. Du musst halt hoffen, dass er den Touchdown fängt und dann ist okay. Ja, wenn du was kriegen kannst, verkauf ihn und genau. Aber ist schwer im Moment, ja. Dann Terry McLaurin. Terry, die Filmleute haben immer viel die Victory Lap rund um Terry McLaurin gedreht, Phil. War das eigentlich im Nachhinein falsch? War Terry McLaurin überhaupt jemals so gut, wie wir gedacht haben?
Naja, man hat halt immer auf den nächsten Schritt gehofft. Und im Prinzip war er nie besser als Wide Receiver 20 in PPR. Ne? Das heißt also, im Prinzip, wenn du ihn frühzeitig gut verkaufen konntest, war das auf jeden Fall kein Fehler.
Ja, klar, das hat auch da bei Terry McLaurin gab es immer Excuses für die Situation, was ich auch verstehen kann.
Ja.
War ja selber auch dabei, mochte den ja schon auch, aber für mich ist der Zug echt abgefahren. Und wenn da jemand noch ins Talent glaubt oder irgendwie sagt, Terry, guter Receiver, dann bin ich raus. Ist wirklich ein sehr schlechter Start ins Jahr gewesen bisher und ja, schade drum.
Ja, klar, natürlich Touchdowns fehlen, ne, das muss man einfach sagen, nur ein Touchdown bislang, das ist, sonst wird das natürlich auch schon deutlich besser aussehen, aber ja, es ist halt langsam auch an dem Punkt, er ist jetzt 27, da passiert jetzt nichts Großes mehr, wir wissen, was er ist und ja, wenn ich da noch einen guten Preis erzielen kann, ist halt die Frage, ne? Also, ich für einen Second würde ich mir halt schon noch schwer tun, bin ich ehrlich. Und First kriegt man, glaube ich, nicht mehr. Das ist so das Ding.
Also, für einen Second, ich glaube, du kriegst halt noch einen frühen Second. Ich glaube, du kriegst halt noch mehr. Deswegen, also, jetzt einfach den Marktwert erzielen. Schaut mal nach, was, ich weiß nicht, was er so. Ich glaube, er ist so vielleicht, zum Beispiel von Terry, wenn ich von Terry zu DJ Moore rüber switchen kann, würde ich es immer machen. Ja. Du kriegst einfach 2 Jahre und das passt ja schon mal.
Ja. Kann man machen, ja.
Gut. Dann haben wir noch eine Handvoll Tight Ends zum Abschluss und der erste hatte jetzt eine ganz gute Woche mal, George Kittle. Ist das jetzt der Moment, um Low zu verkaufen?
Ja.
Das also, war deutlich eiskalt.
Ja, er wird seine Boom-Weeks haben, gehe ich trotzdem von aus, aber im Endeffekt ist, glaube ich, der Name-Value höher als der tatsächliche Value. Und wenn ich Kittle zum Beispiel für Njoku, Higby oder sowas Plus verkaufen kann, dann mache ich das natürlich.
Ich glaube, für Njoku würde ich ihn sogar straight up schon fast verkaufen. Ja, ich glaube schon.
Ja,
das Problem ist für mich, also ist traurig, aber für mich ist Kittle, ich sehe ja auch die Niners-Spiele voll, aber ich glaube auch, dass Kittle washed ist, ehrlich gesagt, so. Leid es mir tut, aber das ist auch, also jetzt hat er mal Targets gesehen, die Art der Targets ist anders als früher. Das ist nicht mehr Downfield-Target, das ist nicht mehr 15 Yards mit Tiefe zumindest übers Feld und dann macht er noch 30 Yards nach dem Catch, sondern das sind Dump-Offs, Block-and-Release-Dinger, so geschemte Targets, das ist viel weniger wert. Ich bin bei Kittle absolut raus. Ich muss, glaube ich, noch einen Share verkaufen, den muss ich irgendwie losbringen. Ich sag's dir ganz ehrlich und dann ist das Thema auch durch.
Ja, da war ich schon in der Offseason irgendwie raus bei ihm, weil ja, mir die Situation einfach auch nicht gepasst hat. Und gut, wie gesagt, die Verletzungen wurden oder waren ja auch immer da, ne? Ich meine, immer schwierig, ihm hinterher zu sagen. Aber ja, weiß ich nicht, das war schon schwierig.
Ein Spieler, bei dem wir nicht raus waren in der Offseason, leider, ist Darren Waller.
Ja.
Bist du denn jetzt raus?
Es ist halt so eine Scheiße eigentlich, weil im Prinzip die Situation ist eigentlich da. Er hat auch Endzone-Targets und es ist wirklich schwierig, ne? Er ist jetzt natürlich wieder mit seinem Hamstring da. Das kann natürlich wieder gut jetzt bei, aber er hat wieder nicht trainiert und sowas. Es ist wirklich ein Drama. Ich mag im Moment, also ich weiß nicht, für was man ihn wirklich verkaufen soll, ne? Das ist eben so ein bisschen mein Problem. Und deswegen würde ich ihn wahrscheinlich weiter halten und wirklich noch hoffen, dass da noch was kommt, weil irgendwie kann ich nicht so richtig glauben, dass da gar nichts mehr kommt. So, das fällt mir
Wie
halt
krass
schwer.
wäre es, wenn Darren Waller dann im Endeffekt dieses eine krasse, super krasse Jahr war und dann nochmal ein gutes, also erst ein gutes, dann richtig krasses
Ja.
und dann so einfach ab dann nichts mehr. Also,
Ja, gut, wäre halt auch
wie,
nicht das
das ist.
erste Mal, ne? Ich
Ja.
meine, erinnerst du dich noch an, ich glaube, Gary Barnidge, Tight End von Cleveland?
Boah, nee, Alter, das war vor
Das ist
meiner
schon
Zeit, Alter.
ein paar Jahre her, der auch mal so ein übertrieben krasses Jahr hatte. Und so, und dann Tyler Eifert war, glaube ich, auch so, ne? Der
Ja,
war
gut.
auch ein Jahr gut und dann nur noch verletzt und so. Also, es gibt ja schon so ein paar, sag ich jetzt
Tight
mal.
End, alter Tight End, was ist eigentlich mit Dalton Schultz? Den haben wir hier gar nicht drin. Können wir gleich überleiten. Dalton
Nee,
Schultz,
das.
ist das jetzt auch, ist der eigentlich komplett, ist das jetzt einfach vorbei wieder? Ist er jetzt wieder das, was er vorher war? Das ist.
Ja, gut, er war jetzt ja die ganze Zeit verletzt, ne?
Ja, aber Alter, das ist ja jetzt ein Donut nach dem anderen hier. Also, das ist ja komplett absurd. Also, warte mal, ich muss mal Dalton Schultz, gut. Man muss die Cowboys Offense ein bisschen, man muss natürlich viel revidieren jetzt. Man muss mal abwarten, was passiert. Aber also, ich meine, Dalton Schultz hat jetzt, der hat da auch in Woche 4 gegen Washington 90% der Snaps gespielt und drei Targets gesehen, nichts gefangen, null einen Donut
Ja,
hingelegt.
warten mal, bis ihr Stack wieder da ist. Aber
Ja, absolut. Aber das ist schon crazy, oder?
ja, natürlich. Das ist halt wirklich, also, naja. Also, Titan ist irgendwie auch so eine lustige Position. Übrigens, Gary Barnidge, nochmal zur Ergänzung,
Ja.
hatte eine Karriere von 8 Jahren und einfach mal random mit 30 hatte er eine Saison mit 125 Tages, 1043 Yards und 9 Touchdowns. Einfach random, aus dem Nichts. Das hat sich auch in keiner Form richtig angedeutet. Der hatte sonst eigentlich nie über 30 Targets und hatte dann auf einmal 125, dann nochmal einmal 82 und ist dann ausgefadet.
Es ist so
Also,
krass. Es ist
es
so
gibt halt
krass.
echt solche Spieler und wie gesagt, das ist auf Titan, glaube ich, echt so ein Phänomen.
Ja.
Wie gesagt, ich hoffe mal nicht, dass das mit Waller der Fall ist. Also, ich halte an ihm fest, bin ich ehrlich. Und ja.
Ja, also wenn ich ihn verkaufen kann, verkaufe ich. Bin ich ganz. Ich habe es ein bisschen aufgegeben.
Ja, ist auch verständlich. Auch
Aber
da kann es sein, dass ich dann. Aber du kriegst wahrscheinlich einen
jetzt
Second
ist
für
vorbei.
ihn. Du
Jetzt ist
kriegst wahrscheinlich noch einen
vorbei.
Second für ihn so. Und
Ja.
ob ich dann nachher noch in der Offseason einen Third für ihn bekomme, weil er wird ja seine Targets auch weiterhin bekommen, solange er nicht jetzt den Rest der
Ja,
Saison verletzt ist.
ja, ja.
Und so, der wird auch gute Spiele haben, hin und wieder.
Aber ich sag's dir, ich wollte ja Waller mal auch das in der Liga, weil ich Contender oder bin ich Contender, hatte auf Tight End da auch irgendeine Scheiße. Ich glaube, da war auch Tyler Conklin mein Tight End, hat mich echt über die ersten Wochen gerettet. Und
Ja.
während der noch gut war, habe ich Gott sei Dank nachgelegt und habe dann im Endeffekt David Njoku für einen Second gekauft.
Ja.
Aber ich habe auch für Waller erst angefragt und da war so, nee, also Tight End Premium unter einem First gebe ich ihn nicht ab. Und
Ja,
dann,
aber ist verständlich, ne? Also die Leute kamen ja woanders her, ne? Ich meine,
ja,
das
klar.
Adjustment dauert dann halt oft, ne?
Ja,
Das
aber
ist oft.
ich glaube im Nachhinein für das, was ich da für einen Joker hingelegt, ich hätte das geil für Waller hingelegt. Und ich glaube, da wird sich derjenige echt in der Offseason den Arsch beißen,
Ja.
dass er es nicht angenommen hat.
Ja,
Ja.
kann sein.
Gerade weil es IDP ist und da halt der Second auch nochmal wertvoller ist. Aber gut. Ist wie es ist. Einen Teil haben wir noch. Cole Kmet. Gibt es hier eine Meinung zu Cole Kmet?
Ja, wenn du noch ein Third bekommst, Bloß weg.
Ja, auch einfach Wasteland Tightend, das muss man halt sagen. Und ja, man kann eigentlich nichts machen. Die Bears passen auch den Ball einfach nicht. Was willst du mit Kolke? Was soll irgendein Receiver da dort eigentlich machen? Da sind keine fertige Punkte zu holen, wenn du kein Running Back oder Justin Fields bist, der dann mal random zwei Runs in die Endzone reinlegt.
Ja.
Gut, so, das war's mit unserer Sell-Low-Folge und Trade-Folge und was auch immer. Ich danke dir. Trotz der technischen Schwierigkeiten haben wir jetzt ganz schön durchgezogen.
Ja.
Und ich würde sagen, dann hören wir uns in alter Frische nächste Woche wieder. Und bis dahin wünsche ich dir ein schönes Wochenende und viel Spaß bei der NFL.
Jawohl, danke ebenso. Bis dann, ciao.
Bis dann, ciao, ciao.